Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Stockbrot und Dosenbier. Ja, ihr habt richtig gehört, zum Jahresende bzw. Jahreswechsel, da hauen wir nochmal eine Stockbrot-Folge raus. Daniel hat mich vollkommen kalt erwischt eben, als er meinte, ich soll mir heute auf die Arbeit Laptop und Mikrofon mitnehmen, weil er Bock hat, Stockbrot aufzunehmen. Und jetzt sehe ich ihn hier vor mir in dem kleinen Zoom-Fenster und ich frage mich, was er sich überlegt hat. Er grinst mich da so wissend an. So, der hat sich auf jeden Fall ein richtig geiles Thema überlegt. Gut siehst du aus, geiler Typ und auch geiler Schnurrbart, Daniel. Richtig, richtig fresh.
Yep, so ist es. Und nochmal für mein Schnurrbart ein Yep, so ist es.
Wie, dein Schnurrbart hat dieselbe Stimme wie du? Das ist ja langweilig. Ich dachte, der hat irgendwie so eine Spezialstimme. So, Yep, so ist es. Oder Yep, so ist es. Irgendwie so ein bisschen was Besonderes, bisschen besondere Soundeffekte oder so. Ist total langweilig, wenn der wie du klingt.
Ich habe gedacht, du wärst mittlerweile als Schnittguru fit darin, diese ganzen Effekte zu durchleuchten. Da gibt es den Anti-Schnurrbart-Effekt, musst du mal gucken. Der normalisiert die Stimme wieder. So eine integrierte KI bei der Software. Nee, aber Spaß beiseite. Ich bin ja immer für eine Überraschung gut. Und Stockbrot und Dosenbier ist ja immer dann, wenn es quasi unangekündigt ist, so ein kleines Überraschungsei. Und tatsächlich gibt es heute zwei Themen, die ich mitgebracht habe. Eins wird wahrscheinlich so ein bisschen kürzer sein, das andere dann vielleicht ein bisschen länger. Fabian, tatsächlich ist das Thema der heutigen Stockbrot-Folge Überraschung. Woran musst du denken, wenn du das Wort Überraschung hörst?
Überraschung, ja, Überraschungseier natürlich, so das klassische Ding. Überraschende Geschenke.
Same hier.
Was wäre, wenn natürlich auch jedes Mal eine Überraschung, was dann da für Themen rauskommen, aber boah, das kann in so viele Richtungen gehen, Daniel, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was du da jetzt genau von mir möchtest. Da fällt mir vielleicht noch ein, ja, Überraschung im Sinne von, ja, von Menschen überrascht sein, ne? Also, dass man, weiß ich nicht, Menschen vielleicht vollkommen falsch eingeschätzt hat, die man so, ja, flüchtig oder vom Vorbeigehen kannte, vielleicht auch irgendwie Fehlinformationen über die hatte und die so eine bestimmte Schublade gepackt hat und dann einfach feststellt, ey, da passen die gar nicht rein, die sind eigentlich ganz anders, als ich das immer abgespeichert habe.
Ja, total. Da gibt es immer wieder so ein paar Leute, mit denen man gar nicht rechnet und häufig ist man ja auch so ein bisschen optisch geprägt und steckt Leute in eine Schublade, die total unberechtigt ist tatsächlich. Ja, wolltest du gerade dazu noch was sagen?
Ja, ich wollte vielleicht nochmal auf diese Schubladen zurück. Ne? Das ist auch total dumm. Das sind ja auch oft so total oberflächliche, weiß ich nicht, Kriterien, auf die man sich dann da irgendwie festlegt und Leute dann irgendwie so, ja, wie gesagt, in bestimmte Rollen drängt, in bestimmte Schubladen packt. Das ist total dumm. Da sollte man sich dann vielleicht auch schon mal irgendwie selber häufiger hinterfragen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, du hast vorhin schon einen Begriff im Mund genommen und zwar hast du von den Überraschungseiern gesprochen. Sag mal, in welchem Ei gab es denn eigentlich immer eine Figur?
In jedem siebten Ei natürlich.
In jedem siebten Ei. Ja, ganz witzig, denn die Zahl 7 wird uns heute so am Rande auch ein bisschen begleiten. Deswegen hat es ganz witzig, ganz lustigerweise gepasst.
7, ja, da bin ich immer gespannt. Aber ich kann aus diesem Intro jetzt so gar nicht schließen, in welche Richtung das jetzt hier heute mit dir geht. Also hast du auf jeden Fall ein mysteriöses Thema angeschleppt. Kann man, wie gesagt, gar keine Tendenz erkennen.
Nee, kannst du auch nicht, denn wir schließen das Thema Überraschung hier so halb ab. An dieser Stelle schon fast und gleichzeitig kommt es jetzt zu großen Überraschungen für dich zum Jahresende, Fabian. Was wäre, wenn? Ich würde ganz gerne mit einer Was-wäre-wenn-Frage weitermachen. Was denn?
Ja, wie Was-wäre-wenn-Fragen? Ich dachte, wir sprechen jetzt hier noch weiter über Überraschungen. Ach. Und ich weiß ja nicht, was du da so vorbereitet hast oder was du im Kopf hattest, aber ich hätte so, ja, Überraschungen aus deinem Leben, hätte ich so ein paar im Kopf und ich dachte, das sind Sachen, die könnte man jetzt gut mit den Zuhörern teilen. Zum Beispiel, wie soll ich sagen, der überraschende Moment bei einer deiner Berufe, bei einem deiner Berufe, ein durchaus überraschender Moment, als dein damaliger Vorgesetzter dich mit einer Banane ermorden wollte.
Ja, der war richtig sauer, das war so eine lustige Geschichte. Also ich habe letztendlich in der Filmfirma ein Praktikum gemacht und habe, damals waren diese, ich hatte von nichts eine Ahnung, ne? Also wirklich so mitten im kalten Wasser und ich habe irgendwie so einen Feinschnitt, ich glaube, ich musste einen Audioschnitt machen zu einem Film, das bedeutet, dass man dann halt zu dem bestehenden Schnitt, Videoschnitt, den Audioschnitt macht und man dann guckt, dass man so Atma und sowas rausholt, dass es halt dementsprechend eine saubere Tonspur ist, ja. Genau, es gibt auch mittlerweile, also du hast da deinen Weg, deinen Workflow gefunden. Wahrscheinlich gibt es auch sämtliche Tools, jetzt KI-Tools, die das sehr viel smarter machen. Und ich glaube, das ist auch eine vernünftige Anwendung von der KI. Damals gab es das so noch nicht und ich habe jedenfalls schön wild drauf rumgehackt und geschnitten und geschnitten und geschnitten, war dann irgendwann mit dem Film fertig. Nur wusste ich leider nicht, dass, wie soll ich sagen, die Videospur noch mit der Tonspur gekoppelt war. Das heißt, ich habe den gesamten Film zerschnitten, kaputt geschnitten, an dem der Chef irgendwie lange, lange saß. Das war nicht so cool für ihn. Ja, und dann schwuppdiwupp zog er auf einmal eine Banane und ja. Eine zweitwitzigste, die zweitwitzigste Arbeitsgeschichte von mir ist eigentlich, dass ich glaube, das war 2009, bin ich mit Ali, einem guten Freund von uns, und noch jemand anderen, spontan Silvester nach Stockholm gefahren. Und das war wirklich so null geplant. Also Ali ist immer so jemand, mit dem man spontan solche Dinge machen kann, der so Ideen hat und direkt umsetzen muss, so hundertprozentiger Machertyp. Oh, ja, ja. Und also fahren wir dann nach Stockholm, sehr spontan. Und wir kommen aber natürlich dort an und haben nichts geplant, weil es ja eben spontan war. Wir wissen nicht, wohin mit uns und mitten in der Großstadt. Die meisten Clubs sind auch schon dicht und alles, man kommt nirgendwo mehr rein. Und dann haben wir doch noch irgendeinen Club gefunden, in dem wir so reingekommen sind.
Ich kann mir so genau Alis Pitch für diese Idee vorstellen, so mal eben spontan nach Stockholm zu fahren an Silvester. Schwedinnen, Daniel, Schwedinnen!
genau. So oder so ungefähr muss es gewesen sein. Und dann auf jeden Fall sind wir dann in diesem Club. Ich habe zu der Zeit noch geraucht. Und man durfte aber in Stockholm währenddessen, also in Deutschland ging das noch, nicht in den Clubs rauchen. Also bin ich dann vor die Tür gegangen, um zu rauchen. Und wie ich da so durch die Türschwelle trete, um rauszugehen, kommt mir eine Arbeitskollegin entgegen. Und wir bleiben so einen Moment stehen, Freeze-Moment, gucken uns an und sagen so, was machst du denn hier? Nein, was machst du denn hier? Und sie war dann irgendwie mit ihrem Freund und ihren Leuten dann irgendwie dort durch Zufall unterwegs und wir waren durch Zufall unterwegs und das war einfach ein saulustiger Moment, also total abgefahren.
Ja, das ist auch total abgefahren, wenn du im Ausland oder irgendwo Leute triffst, wo du überhaupt nicht mitrechnest. Ne? Manchmal erkennt man die dann ja auch überhaupt nicht, dann ist das so, weil du die in einem ganz anderen Kontext siehst, als du die eigentlich gewöhnt
bist. Ja, und du? Hast du auch eine coole Geschichte der Art am Start?
Nee, spontan nicht und... Ja, weiß ich nicht, irgendwelche Überraschungen auf der Arbeit. Nee, das geht auch nicht, das weiß ich nicht. Das sind dann oft unschöne Überraschungen, das kann ich jetzt hier nicht erzählen. Und Sport ad hoc fällt mir da wirklich auch überhaupt nichts ein.
Ja, also ich sag mal, die Überraschung mit der Banane war noch durchaus nicht, also war ja am Ende harmlos, aber es hätte ja kriminell werden können. Und wie ich gerade schon gesagt habe, würde ich ganz gerne mit einer Was-wäre-wenn-Frage jetzt beginnen. Fabian, was wäre, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass wir heute in Las Vegas sind?
Dann wäre ich noch maximal verwirrter und würde mich fragen, was genau Las Vegas mit Stockbrot zu tun haben könnte. Also was da Stockbrot für dich ist. Ich habe wirklich immer noch gar keine Idee, gar keine Tendenz, wohin das hier alles führt mit dir.
Okay. Hast du dein Handy parat?
Ja, natürlich habe ich mein Handy parat. Das ist hier direkt neben mir. Warum das jetzt? Ist das hier eine interaktive Folge jetzt? Oder?
Aber das heißt, das ist das Einzige, woran du denken musst, wenn du an Las Vegas denkst. So Siegfried und Roy und sowas, ja?
Ja, warum muss ich denken, wenn ich an Las Vegas denke? Also, so hattest du das ja nicht formuliert. Du hast ja gesagt, was ist, wenn ich dir sage, dass wir in Las Vegas sind? Nicht, woran denkst du? Ja, Las Vegas, da habe ich natürlich viele Gedanken zu. Glücksspiel, Kriminalität, mehr Schein als Sein, Bling, Bling, Glamour. Ich finde es vollkommen furchtbar. Künstlich, zeitweise, glaube ich, die am schnellsten wachsende Stadt Amerikas. Ich glaube, 4000 Zuzüge pro Tag mal eine Zeit lang. Aber auch entsprechend auch wieder schrumpfend, weil natürlich immer wieder Leute kommen nach, die ihre Träume da jagen und Leute ziehen weg, die ihre Träume da verloren haben. Also ja, alles in allem, glaube ich, kein cooles Pflaster.
Okay, also um 20.11 Uhr hast du mir heute geschrieben, hey Daniel, schick mal bitte das neue Thumbnail für die Folge 4 von Stockbrot zu, ne? Ja, das Thumbnail hatte ich natürlich schon längst gemacht und ich schicke dir das jetzt mal zu und vielleicht kommst du dann auf den Trichter, was in Las Vegas so Interessantes los ist.
Nein.
Doch.
Die mystische Tupac-Folge. Willst du heute entweder wirklich Tupac machen? Also der Fall quasi, der fast so mystisch ist in diesem Podcast-Kontext wie der Spanien-Fall. Das kann nicht dein Ernst sein, oder?
Es ist möglich. Ich habe im Schweiße meines Angesichts die letzten Tage, inklusive heute, dem halben Tag, recherchiert wie ein Bescheuerter und eine 77 Seiten lange Präsentation vorbereitet. Ja, Mann. Das ist eine reine Blutrauschfolge. Ich musste dich ja irgendwie ans Mic locken, ohne dass du dich vorbereitest.
Geil. Hat ja auch nur 100 Folgen gedauert. Ähnlich wie der Spanien-Fall. Also ist das hier gar kein Stockbrot. Es ist eine reine Blutrauschfolge. Du machst jetzt den Tupac-Fall. Ja, ja, ja. Du haust jetzt einfach dieses Ding raus, ja? Jetzt zu mir nichts, dir nichts, eine reine Blutrauschfolge.
So sieht's aus, ich sag's dir. Und das Geile ist, also ihr da draußen, zumindest die lieben Follower von uns, die der Instagram-Community zugehören, die wurden ja im Prinzip auch schon verarscht, weil du denen ja schon geschrieben hast, dass wir heute Stockbrot machen werden.
Ja, die Leute, die fühlen sich jetzt sicherlich verarscht, weil die jetzt mit Stockbrot gerechnet haben und Blutrausch kriegen, aber ich glaube, damit können die meisten leben, denn Tupac ist ja auch so ein bisschen so eine mythische Folge, so ja, wie auch unser Spanien-Fall, so das Einhorn unter den True-Crime-Folgen quasi und ja, ich glaube, die Freude darüber, dass die jetzt innerhalb von einem Monat Spanien und auch Tupac bekommen haben oder ja, innerhalb von 6 Wochen, die überwiegt und dann täuscht das über den Verlust hinweg, dass es kein Stockbrot gibt heute.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch voll aufgeregt jetzt gerade. Also ich denke, ich hoffe, dass ich nicht ins Stottern gerate oder irgendwas, weil, weil ich noch nicht so oft bisher präsentiert habe und B, weil ich jetzt also wirklich sehr, 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 sehr tief in dieses Rabbit Hole gebuddelt bin in den letzten Tagen. Und mir das alles so rechtgelegt habe mit viel Text und so. Und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut rüberbringen kann.
Ja, ich bin absolut sicher, dass du das hervorragend rüberbringst. Ich meine, du bist im Thema drin, du bist als Lehrer gewohnt, irgendwie strukturierte Vorträge zu halten. Ich mache mir da gar keine Sorgen.
Hammer. Ja, geil. Also unterm Strich muss ich sagen, war das die ganze Zeit auf meiner inneren To-Do-List so weit oben. Aber ich hatte nie wirklich Zeit, das so vorzubereiten, wie ich mir so eine Folge vorstelle. Also ich wollte die irgendwie perfekt machen. Ne? Ich bin ja leider auch ein Perfektionist in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, am Ende wird es das nicht. Also es wird diesem Anspruch nicht gerecht werden können. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut strukturiert habe, so wie es mir gefallen würde. Und unterm Strich hat mich Lorna darauf gebracht bei der Krombacher, weil sie meinte so, hey, pass mal auf, Daniel, jetzt läuft diese Diddy-Doku und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Tupac zu machen. Und ehrlich gesagt ist mir diese Doku ein Dorn im Auge gewesen, weil ich halt weiß, okay, wenn jetzt die Leute das gucken, dann sind vielleicht die Infos, die ich im Kopf habe, schon seit Monaten und eigentlich schon seit Jahren nicht mehr so ganz aktuell. Ich habe also deswegen zuallererst in diese Doku reingeschaut, um zu gucken, was sie davon preisgeben. Und ja, einige Punkte davon werden schon preisgegeben, die ich hier nochmal verraten werde, aber ich ziehe es komplett anders auf.
Ja, die Doku habe ich komplett ignoriert, weil das überhaupt nicht ja eine Thematik ist, die mir irgendwie zusagt. Ich finde die langweilig. Ich habe es so am Rande verfolgt und das ist irgendwie nichts, was mich reizt. Deswegen, ich habe da nicht reingeschaut. Kannst du also vollkommen so aufziehen, wie du möchtest. Ich bin super gespannt.
Genau, leider ist es jetzt irgendwie Folge 154 und ich habe jetzt nicht irgendwie eine coole Zahl gefunden. Ich wollte ja irgendwie 96, weil er 96 gestorben ist oder so. Naja.
Ja, scheiß auf die 96. Ich meine, es wäre cool gewesen, wenn wir das irgendwie so eine Nummer gehabt hätten, die irgendwie passt, ne? Aber ja, wir machen einfach eine Sonderfolge draus. Wir machen einfach eine Tupac-Folge draus. Das ist jetzt keine von den gezählten Folgen.
Geil. Geil. Deswegen habe ich auch dieses Thumbnail so angefertigt, weil das die 2 ja quasi da schon mit drin steht, dann sieht man das auf den ersten Blick nicht direkt. Sieht aus wie Folge 286 oder so. Also, bist du bereit, Fabian?
Ich bin sowas von bereit. Heiß wie Frittenfett.
Dann starten wir mal. Also, wir haben den 7. September 1996. Es ist ein Samstagabend in Las Vegas. Es findet ein Tyson-Kampf statt. Mike Tyson kämpfte so an diesem Tag gegen Bruce Seldon im MGM Grand Hotel oder Grand Hotel in Las Vegas.
Bruce Seldon.
Ja, genau. Ja.
Das war kein Boxkampf, das war quasi ein Mordanschlag im Ring seitens Tyson an Seldon. Das war ja eine sehr, sehr kurze Angelegenheit.
Ja, nee, genau. 1:49 hat er ausgehalten. Ich habe mir natürlich auch den Kampf nochmal angesehen zur Vorbereitung. In der ersten Runde ging er dann K.O. Mike Tyson, einfach massives Tier, ne? Pitbull im Ring, das kann man nicht anders sagen.
Ja, Mike Tyson auch einer der missverstandensten Boxer ever, weil alle immer diesen Pitbull Aspekt sehen und seine rohe Kraft und gar nicht checken, dass der einfach ein technisches Genie auch war, ne? Also sein Boxstyle, den er mit seinem Ziehvater Castamato zusammen quasi ja für sich gefunden und perfektioniert hat, einfach um seine körperlichen Probleme auszugleichen. Der ist 1,80 nur groß gewesen, musste gegen sehr viel größere Leute antreten und hat da einfach diesen perfekten Style gefunden, dieses schnelle Rein-Raus, Peekaboo, dem Gegner kein Ziel bieten, den Infight suchen und dann mit seinen harten Kombinationen und mit seiner Schnelligkeit, der ist ja ein unglaublicher Athlet gewesen, den Gegner dann irgendwie zermürben. Das war schon viel, viel mehr als einfach nur dieses Pitbull-Ding, was man heute so sieht, also absolutes technisches Genie.
Ja, aber ich glaube, dass, also wer sich auskennt, wird das auch erkennen können und das durch so eine technische Brille betrachten können. Ich kann das ein Stück weit nachempfinden, wenn du das so erklärst und beschreibst. Aber ja, für mich sieht es natürlich auch erstmal wie ein Gemetzel aus, ne? Keine Frage. Polizeiaussagen zufolge war die Stadt.
War denn Tupac für diesen Kampf da? Also war er zu Gast für den Kampf?
Ja, er war dort zu Gast. Was auch daran lag, dass Mike Tyson und Tupac langjährige Freunde waren tatsächlich.
Das war mir gar nicht bewusst, dass die Freunde waren, aber das passt irgendwie auch so von deren Hintergrundgeschichte. Ne? Tyson ja auch in Brownsville, New York aufgewachsen, ohne Eltern, auch so kriminelle Vergangenheit. Das passt auch so ein bisschen so in den Tupacs Lebensgeschichte rein.
Aber die waren tatsächlich weniger auf so einer Gangster-Ebene befreundet. Also zum einen hatten die eine ähnliche kriminelle Vergangenheit, dazu später mehr. Und auf der anderen Seite war es einfach so, dass Tupac Mike Tyson viele Briefe geschrieben hat, also ganz Gangster-untypisch, als der im Knast war, um ihn so ein bisschen aufzubauen und so. Und so haben die sich wirklich auf so einer zwischenmenschlichen Ebene irgendwie nett und freundlich und sympathisch gefunden. Also ganz interessant eigentlich.
Ja, genau. In den 90er Jahren, da war Mike Tyson kurz inhaftiert. Da musste er auch seinen Schwergewichts-Weltmeistertitel ablegen. Da ging es um Vergewaltigungsvorwürfe von einer Dame, die wollte ursprünglich das gegen Schweigegeld fallen lassen. Er hat sie dann nicht bezahlt und dann hat sie quasi die Anklage durchgezogen. Er wurde verurteilt, aber relativ früh wieder freigelassen, weil das auch so ein bisschen so eine sehr, sehr schwer einzuschätzende Situation war. Und im Nachhinein hat sich auch rausgestellt, dass diese Vorwürfe ja wahrscheinlich erlogen waren. Also dass das wahrscheinlich eine Person war, die so ja einfach an diesem monetären Gain interessiert war und einfach dieses Schweigegeld kassieren wollte. Aber es ist so ein bisschen fishy, man kann es nicht so hundertprozentig mit aller Gewissheit sagen.
Ja, sehr gut, dass du das so zusammenfassen kannst schon. Wir werden später auf Tupacs Geschichte eingehen, die so ähnlich abgelaufen ist. Möglicherweise, man weiß es nicht so genau. Ich mache mal ein bisschen, wir sind auf Folie 3 von 77, sonst werden wir nie fertig. Nee, kein Problem, sonst werden daraus 7 Stunden.
Ja, sorry, dass ich da so reingehakt habe und als großer Tyson-Fan da quasi ein bisschen was zu seiner Backstory und auch zu seinem Kampfstil sagen musste, aber das sind irgendwie so, ja, ich bin einfach Tyson-Fanboy, ne? Ich bin mit dem groß geworden, der hat mich so geprägt, auch was so mein Blick aufs Boxen angeht. Sorry, dass ich da klug scheißen musste.
Ja, kein Problem, also hack gerne rein, wenn irgendwas ist, ich mach mal weiter. Also wie gesagt, wir haben den 7.9.1996, die Stadt war entsprechend voll, im September war das Wetter auch weder kalt noch heiß, so heißt es im Nachhinein. Es war gutes Wetter, um draußen unterwegs zu sein. Tagsüber geschah nichts Ungewöhnliches, sagt die Polizei. Abends allerdings gab es dann im MGM-Hotel eine Schlägerei, was in dem Moment für die Polizisten nicht unbedingt von Bedeutung war, denn sie sprachen mit den Securities, niemand musste wirklich ins Krankenhaus und alle Beteiligten hatten irgendwie das Hotel auch frühzeitig verlassen, sodass die Polizei gesagt hat, okay, ist jetzt ein Zwischenfall wie viele andere in dieser Stadt. Mal sehen. Nach dem Kampf gab es in der Stadt auch dann tatsächlich kleinere Schlägereien und Auseinandersetzungen. Du hast ja eben beschrieben, dass Las Vegas eine sehr gewalttätige Stadt ist. Und da interessanterweise sagte ein Polizist, ja, es gab Schlägereien, hier und da hat mal jemand eine Waffe gezogen, aber insgesamt ist nichts Schlimmes passiert. Also das mal so zum Thema abgehärtet sein in so einer Stadt. Ja, und so ging das dann weiter. Wir haben jetzt mittlerweile 23.15 Uhr einen Polizist namens Chris Carroll, der zum Zeitpunkt als diensthabender Sergeant arbeitete und eine Bike Patrol leitete, hörte über seine Kopfhörer einen Funkspruch von zwei anderen Polizisten. Bike Patrol, das ist also wirklich, das sind Fahrradpolizisten, denn in so einer dicht befahrenen Stadt ist es einfach so, dass man mit Fahrrädern deutlich besser vorankommt. Weder zu Fuß noch mit dem Auto hat man dann eine Chance und dann ist man einfach deutlich mobiler, wenn man ein Fahrrad fährt.
Ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das gibt es hier in Köln auch. Also
ja?
Das ist,
okay. Ja. Ja, kann man irgendwie nachvollziehen, ne? Wie gesagt, sie hörten diese Schüsse und sahen, sie waren selbst auf einem Parkhausdach und sahen herunter, sahen dann, wie 6 Autos von dieser Szene, wo die Schüsse vermeintlich herkamen, weggefahren sind. Niemand wusste aber, wer geschossen hat und wer die Fahrer des Autos oder der Autos waren. Diese Polizeibeamten versuchten dann irgendwie mit ihren Fahrrädern diesen Konvoi zu verfolgen, was ihnen so mehr schlecht als recht was geklappt hat, mehr schlecht als recht. Dieser Konvoi hat sich in Richtung Süden bewegt und Carroll war sozusagen auf der anderen Seite und ist Richtung Norden gefahren und fuhr dann irgendwann in einer Situation quasi direkt auf diesen Konvoi zu. Sie haben also diese Headsets, sodass wenn ein Polizist was sagt, dann hören die sich alle untereinander. So beschreibt er das. Das heißt also, er konnte sagen, okay, wo fahren die her? Ich komme jetzt von dort, so, ne, wie man sich das in einem Film vorstellt. Und er fuhr dann Richtung Norden, genau in Richtung auf diesen Konvoi zu, der mittlerweile in die Richtung Las Vegas Strip fuhr. Jetzt ist es so, dass dieser Konvoi irgendwann stehen geblieben ist und das lag daran, dass da irgendwas nicht stimmte mit einem Fahrzeug. Aus den anderen Autos stiegen dann viele Männer raus. Es war ein riesiges Durcheinander. Carroll wusste nicht, was jetzt passiert. Er beschreibt diese Situation, diese Atmosphäre als sehr angespannt. Er zieht also seine Waffe und denkt sich, shit, ich habe gerade Schüsse gehört. Hier weit und breit ist kein anderer Polizist. Es ist mitten am Las Vegas Strip. Hier sind lauter Fußgänger unterwegs und andere Fahrzeuge. Und ich bin hier der einzige Polizist. Ich muss das jetzt hier machen und weiß nicht, wohin das führen wird. Aber wahrscheinlich wird es jetzt hier eine Schießerei geben. Denn er weiß ja bis dato noch nicht, wer hier geschossen hat. Er schreit also, dass sie sich auf die Straße legen sollen. Ja, bitte.
Also er hat da quasi Verfolgung aufgenommen, weil er diese Schüsse gehört hat, als die da quasi auf diesem Parkhaus gechillt haben, aber er konnte jetzt gar nicht genau sagen, okay, auf diesen Konvoi wurde geschossen, von diesem Konvoi gingen Schüsse aus. Also er hat quasi einfach nur die Verfolgung aufgenommen, weil die sich wegbewegt haben, aber er konnte jetzt gar nicht sagen, was da passiert ist. Es hätte auch sein können, dass von denen aus geschossen wurde.
Ja. Das war eine Möglichkeit, ja. Er konnte es gar nicht einschätzen. Er weiß nur, das sind die Autos, die seine Kollegen gesehen haben. Die kommen von einer Situation, wo geschossen wurde. Und sieht eben auch nur, dass die jetzt genau auf ihn zufahren. Aber irgendwie kommt ein Auto zum Stehen, weswegen alle stehen kommen. Später stellt sich heraus, dass die Reifen geplatzt sind und das der Grund war. Er sagt eben, die sollen sich auf die Straße legen, Hände hoch und auf die Straße legen. Einige hören auf ihn, andere nicht. Und er weiß jetzt nicht, also es war so eine sehr angespannte Situation und er rechnet quasi schon mit diesem Worst Case. Aber es fallen eben keine Schüsse. Und dann guckt er in ein Auto und das Auto, von dem die Reifen geplatzt sind. Und er sieht, dass dort noch eine Person sitzt. Carroll kann dessen Hände nicht sehen und nähert sich also langsam dem Auto. Überall sind Schusslöcher zu sehen. Also schon langsam wird klar, okay, Moment mal, wahrscheinlich ist das eher ein Auto eines Opfers als eines Täters. Möglicherweise, ja, vielleicht haben sich die Autos ja, wer auch immer, aufeinander geschossen. Jedenfalls sieht er diese Schusslöcher. Er versucht, die Tür zu öffnen, doch es geht nicht. Plötzlich taucht der am Kopf blutende Labelchef Chuck Knight auf und Carroll richtet seine Waffe auf den 1,90 Meter großen Mann, denn Shug Knight muss wohl so eine richtige Kante gewesen sein, also ein richtiger Brecher, ehemaliger Footballer.
Ja, Shug Knight, das muss man glaube ich auch kurz erwähnen, also einer der gefürchtetsten Männer im Hip-Hop, auch gerade zu der Zeit einfach super einflussreiche Gestalt und eben auch, ja, wie gesagt, jemand, der nicht davor zurückgeschreckt hat, seine Interessen auch eben mit Gewalt, mit körperlicher Gewalt, mit Einschüchterungen oder mit seiner Gang-Affiliation eben auch durchzusetzen. Und eben auch jemand, der körperlich sehr, sehr beeindruckend ist. Also wirklich ein Riese und ein ganz schöner Schrank, ne? Ich glaube, wenn der dann so in so einer unübersichtlichen Situation quasi so auf dich zugesteppt kommt von der Seite, dann weißt du erstmal nicht, was du machen sollst und dann musst du den erstmal auf Distanz halten. Also da so als Polizist, wenn du gar nicht weißt, was passiert.
Ja, sehr gut beschrieben. Genau so ist es. Carol versucht ihn halt auf Distanz zu halten und denkt, okay, irgendwie versuche ich die Tür aufzumachen, um diesen Menschen zu helfen. Und aber andererseits kann der mich von hinten einfach angreifen, dann habe ich keine Chance mehr. So, und sozusagen mit einer Hand auf Shug Knight zielend, mit der anderen Hand die Tür öffnend, schafft er es dann irgendwie, diese Tür dann auch wirklich aufzukriegen. Und siehe da, auf diesem Beifahrersitz sitzt der weltbekannte Rapper Tupac, der so an der Tür lehnt. Carol öffnet dann langsam die Tür und hält dessen Körper fest, als er auf die Straße gleitet. Shug Knight schreit immer wieder Pack, Pack, Pack. Das ist also der Spitzname, Tupac, Pack, ne? Allerdings ist dieser in einem sehr schlechten Zustand und will zurückschreien, aber er schafft es nicht. Es kommen keine Worte über seine Lippen. Er blutet aus seinem Mund und aus der Nase, überall ist Blut, aber Tupac atmet noch. Carol erkennt den Ernst der Lage und dass die Verletzungen möglicherweise tödlich sind, also fragt er ihn, wer auf ihn geschossen hat, um einen sogenannten eine Dying Declaration zu erhalten. Das ist die Aussage einer sterbenden Person, die vor Gericht verwendet werden kann. Also mit anderen Worten, er hat dann letztendlich relativ technisch reagiert, hat gesehen, okay, diese Situation ist wahrscheinlich tödlich, da ist nichts mehr zu machen, aber im Zweifel hat jemand, der noch lebt, den Täter sozusagen gesehen. Und vielleicht kann der noch irgendwie wichtiges Wissen oder sowas bekannt geben. Deswegen hat er eben versucht, halt diese Dying Declaration von Tupac zu bekommen. Pac scheint sozusagen Carol zu ignorieren und schaut die ganze Zeit an ihm vorbei zu Shug. Er versucht zurückzuschreien, doch es geht nicht. Dann scheint er körperlich aufzugeben und blickt das erste Mal Carol in die Augen. Er nimmt einen letzten Atemzug und sagt, fuck you.
Das sind ja auch auf jeden Fall krasse letzte Worte für so einen Gangster-Rapper. Das passt ja so total auch zu seinem Image und zu seinem Bild, ne? Also so, das ist wie so ein Filmende fast schon, dass er dann irgendwie fuck you sagt, ne?
Ja, das ganze Ding ist eigentlich bilderbuchmäßig. Also ich habe schon so oft über diesen Tag nachgedacht in meinem Leben und denke mir immer, es war sozusagen der perfekte Höhepunkt eines Lebens und also der perfekte Tod gewissermaßen. So sehr man, so grausam das auch ist. Was denn?
Wo warst du, als du davon erfahren hast, dass auf Tupac geschossen worden ist?
Wo ich war? Also, ich kann dir folgende Situation beschreiben, die ich eigentlich für später aufbereitet habe. Ich war bei meinem Kumpel Christoph. Wir haben also zusammen in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt und der war früher mal mein bester Freund. Und bei dem lag so eine Bravo rum. Der habe ich dann rumgeblättert und dann sah ich halt diesen zweiseitigen Artikel über das Lied I Ain't Mad at Ya. Das ist also nach wie vor mein Lieblingslied von Tupac, wenn ich sogar, also auf jeden Fall mal in den, ja, vielleicht ist es auch insgesamt mein Lieblingslied, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und da erscheint eben Tupac sozusagen als Geist einem Freund, ne? Und dann war so die Überschrift in der Bravo, hat er seinen Tod vorhergesehen. Und das war so für mich so ein einschneidender Moment, an dem ich angefangen habe, mich mit diesem Künstler ein bisschen näher zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das, ich weiß nicht mehr rückblickend genau, ob ich das vorher schon wusste, dass er gestorben ist oder auch nicht. Jedenfalls erinnere ich mich an diesen einen Moment, wo ich dann wirklich ernsthaft versucht habe oder angefangen habe, mich mit ihnen näher zu beschäftigen. Und bei dir?
Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals bei uns auf dem Speicher in meinem Elternhaus, da habe ich so ab und zu, ja, das heißt ab und zu so täglich gepumpt, mit so selbstgebauten Gewichten, die ich so aus Beton mit so Stahlrohren einfach selbst gegossen habe, selbst gebaut habe. Und ich habe dazu immer Radio gehört. Da gab es so einen Sender, da lief immer so Techno abends. Und das wurde dann immer von Nachrichten halt unterbrochen zum Stundenwechsel. Und einen Tag bin ich halt wieder auf dem Speicher am Pumpen und höre dann so, ja, auf Tupac ist in Las Vegas geschossen worden. Das war so surreal, weil der so ein, ja, also der war schon natürlich ein Star, der hat in meinem Leben zwar keine Rolle gespielt, aber man wusste, wer das ist, ne? Also man kannte den Namen, man kannte das Ausmaß seiner Bekanntheit, das war schon crazy.
Also wäre das jetzt nicht Tupac, würde ich jetzt einen Hyper-Hyper-Witz machen, ne? Nee, aber ja, das war ein absoluter Riesenstar so. Er ist aber nicht in diesem Moment gestorben tatsächlich, wurde er nur bewusstlos und wenige später, Minuten später kam dann ein Rettungswagen, der ihn ins University Medical Center von Southern Nevada gebracht hat, also in ein Krankenhaus, das UMC. Also was ist genau passiert? Die Schüsse erfolgten an einer roten Ampel an der Kreuzung East Flamingo Road, Coval Lane in Las Vegas. Es war ein Drive-By-Shooting, das heißt also für all diejenigen von euch, die es nicht wissen, es bedeutet, ein Auto fährt vorbei, schießt und fährt weiter. Es muss nicht immer ein Auto sein, zumindest ein Fahrzeug. Hier war es also so, dass ein Auto neben dem Auto hielt von Shug Knight, das war ein schwarzer BMW. Und der Schütze, der auf dem Rücksitz eines weißen Cadillacs saß, durchlöcherte dieses Auto mit insgesamt 14 Schüssen. 4 dieser Schüsse trafen Tupac. 2 in die Brust, 1 in den Arm und 1 in den Oberschenkel. Eine der Kugeln drang in Shakurs rechte Lunge ein. Die Tatwaffe war eine Glock 22 mit Kaliber 40. Shug Knight wurde auch verletzt, aber scheinbar waren das Splitter, die irgendwie seinen Kopf getroffen haben. Ob das jetzt Glassplitter waren oder irgendwas von den Hülsen, das konnte ich nicht herausfinden, da habe ich irgendwie beides gelesen. Jedenfalls war er auch blutüberströmt, also er hatte ordentliche Verletzung und voller Adrenalin ist er dementsprechend losgefahren, um der Situation zu entfliehen oder ein Krankenhaus aufzusuchen. Trotz seiner Verletzung und eines platten Reifens an seinem Fahrzeug gelang es ihm dann, ungefähr 1 Meile weiter zu fahren, um vom Tatort sich zu entfernen. Und so gelangen die beiden dann eben zum Las Vegas Strip an der Ecke zur Harmon Avenue. Ja, was war die weltweite Reaktion? Du hast ja gerade schon gesagt, wie du es wahrgenommen hast. Es war natürlich Entsetzen, aber irgendwie waren die Menschen auch entspannt. Und eine Reaktion von vielen war, so wie es Will Smith einmal gesagt hat, oh, Tupac wurde angeschossen, schon wieder. Das heißt, es gab schon mal einen anderen Vorfall, den Tupac überlebt hat und irgendwie hielt man den so, sag ich mal, für so stark, dass man sich gedacht hat, okay, der ist jetzt irgendwie nichts Besonderes mehr, der schafft das sowieso, weißt du?
Ja, interessant, dass du das sagst mit diesem, ja, das hat man nicht so ernst genommen, weil ich habe genau heute, eben auf der Busfahrt hierhin, was darüber gehört tatsächlich. Und zwar habe ich ein Interview gehört mit Copyright, das ist so einer aus dieser New York Underground-Clique so um Cage, Weatherman und so. Und der hat tatsächlich auch über den Krebstod von Camuteo gesprochen, auch einer von dieser Clique. Und meinte, als Camus damals ins Krankenhaus gekommen ist für die Chemo, da hat keiner damit gerechnet, oder eher Copyright hat nicht damit gerechnet, dass er sterben wird, weil er schon mal eine Chemo erfolgreich abgeschlossen hat. Und er meinte, ja, der war halt schon ein Survivor. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der dann beim zweiten Mal die Chemo nicht schaffen wird. Das war wie damals, als auf Pack geschossen wurde. Da habe ich auch gedacht, ja, der hat schon mal überlebt und hat es dann nicht geschafft. Also er hat quasi diese Situation mit Camuteo verglichen mit Tupac. Ganz interessant, dass ich das eben so auf der Hinfahrt gehört habe, so vollkommen random und das jetzt so zum Thema passt.
Ja, Tupac war halt einfach, ich glaube, der hat durch und durch Kraft verkörpert und ausgedrückt, so weißt du. Und Survivor passt, glaube ich, ganz gut, ne? Also das war, glaube ich, ein Grund, warum der für viele auch so unantastbar war, so. Ja, dass man ihn nicht zerstören konnte sozusagen, ne? Eben aufgrund eines Vorfalls, zu dem ich gleich noch kommen werde. So, jetzt war Tupac in diesem Krankenhaus. Angeblich haben die Schützen im Krankenhaus angerufen und Tupac bedroht. Die Polizei von Vegas war jedoch unterbesetzt und konnte keine Beamten bereitstellen. Was dazu führte, dass dann Freunde und Mitglieder von seiner Gruppe Outlaws Tupac bewachten. Tupac wurde im Laufe seines Aufenthalts im Krankenhaus stark sediert und an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen, schließlich sogar in ein künstliches Koma versetzt, da er immer wieder versucht hatte, aus dem Bett aufzustehen. Also auch da sieht man wieder, dass er also so sehr in sich diesen Willen hatte, nicht da zu sein, wo er war, sondern er wollte noch ganz, ganz, ganz viel mehr in seinem Leben machen und eben So hat er sich auch ganz körperlich gegen diese Situation gewehrt, soweit es ging, aber natürlich konnte sein Körper da nicht mitmachen. Seine Freundin, ich glaube sogar Verlobte, Kai Dada, wenn ich das richtig ausspreche, Jones, besuchte ihn. Und einmal soll er wohl auch zu Bewusstsein gekommen sein, als sie Don McLeans Vincent auf dem CD-Spieler neben seinem Bett abspielte. Bei dieser Tat verlor Tupac einen Finger und auch seine Stimme. Am Nachmittag des 13. September 1996 starb er dann auf der Intensivstation an einer Nachblutung, die nach der Entfernung seines rechten Lungenflügels zum Herzstillstand führte. Und die Ärzte versuchten ihn zunächst wiederzubeleben, aber sie konnten diese Blutung eben nicht stoppen. Seine Mutter, Afeni Shakur, traf dann anschließend die Entscheidung, diese medizinische Behandlung abzubrechen. Und er wurde um 16.03 Uhr für tot erklärt. Das ist sozusagen die Einleitung gewesen in den Fall Tupac. Ich habe so eine kleine Gliederung mitgebracht. Ich würde gerne am Anfang ein paar kurze Worte verlieren, warum das jetzt für mich so ein bedeutender Fall ist und warum ich so lange gebraucht habe, den vorzubereiten. Dann würde ich gerne auf die Biografie von Tupac eingehen, über falsche Freunde von ihm sprechen, über ein Shooting von 1994, das haben wir gerade schon angeteasert, als er bereits angeschossen wurde. Dann über seine Plattenerfolge, über seine Zusammenarbeit mit Chuck Knight und den sogenannten East Coast-West Coast-Krieg. Und am Schluss kommen wir noch auf Ermittlungen zu sprechen, über Verschwörungstheorien und den aktuellen Ermittlungsstand. Wenn wir dann noch Lust und Zeit haben, habe ich sogar ein kleines Abschweifthema zum Themenbereich Mediensozialisation dabei. Da müssen wir gleich gucken, wie viel Kraft wir noch dabei haben.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich bin gespannt auf alles, was du da mitgebracht hast und abschweifen. Ich bin auf jeden Fall heiß.
Ja, cool. Ich bin gespannt. Also, wir starten mit der Bedeutung für mich und meiner kurzen persönlichen Reflexion. Ich habe eigentlich schon sehr viel in der letzten Stockbrot-Folge gesagt. Insofern ist das wirklich eine eigentlich ganz konsequente Folge, nachfolgende Folge, wenn du so willst. Also die können schon irgendwie inhaltlich ganz gut zusammen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich jetzt seit 30 Jahren Hip-Hop-Fan bin. Und das fing, glaube ich, wenn ich es richtig rekonstruieren kann, durch Coolio an, Gangsta's Paradise, was 1995... Ja, genau. Und das kam eben 1995 raus. So. Und direkt danach folgten die Sachen, die ich dann wirklich gehört habe, nämlich oder sehr intensiv gehört habe, Nas mit If I Ruled the World und das ganze Album, was da dran hing, und auch Exhibit Paparazzi. Ich habe das schon mal in der letzten Folge, also in der Stockbrot-Folge gesagt. Das waren so für mich die Einstiege in Hip-Hop. Aber 95 fing es eben bei mir so richtig an. Bitte?
Ja, das ist ja, glaube ich, auch so der klassische Einstieg gewesen. Also Hip-Hop, da war man ja zur damaligen Zeit ohne Internet und so auch einfach auf das angewiesen, was so mainstreamig war. Und ich glaube, Coolio, Gangsta's Paradise, dann auch mit diesem Film Dangerous Minds verbunden, der ja auch ein erfolgreicher Film zu der Zeit war. Das war, glaube ich, für viele so, ja, so das erste Mal, dass man so Gangster-Rap quasi gehört hat, auch im Mainstream. Und dann natürlich so die Sachen, die dann so unmittelbar danach kamen, eben so Exhibit mit Paparazzi, Fuji Love vor allem, einer der geilsten Beats ever bis heute. Aber man war eben sehr auf diese Mainstream-Sachen angewiesen und das hat dann eben auch sehr korreliert eben so mit dem Aufstieg des Musikfernsehens in Deutschland, dass man dann eben auch so diese Musikclips ab und zu mal bekommen hat und man hat so einen ersten Eindruck von Hip-Hop bekommen.
Ja, voll. Und es war so zu einer Zeit, für all diejenigen von euch da draußen, die ein bisschen jünger sind, die können das vielleicht, ihr könnt das, glaube ich, nicht so richtig nachempfinden, weil man in einer Welt war, also wir waren wirklich, wir konnten quasi nur das konsumieren, was man uns gab, so kann man sagen. Wir hatten nicht das Internet, wir konnten nicht zu jeder Zeit alles immer genießen und uns reinziehen, wie wir wollten. Es war alles super rationiert, würde ich mal sagen.
Ja, ich habe teilweise vorm Fernseher gesessen, tagelang. Mein Fernseher war so mit der Stereoanlage verbunden, hatte dann so eine leere Kassette schon drin. Und wenn dann ein Musikvideo kam von einem Song, den ich unbedingt haben wollte, dann habe ich den halt einfach aufgenommen. Und man war dann so total glücklich, wenn man irgendwie ein Lied aufgenommen hat, das man lange gesucht hat. Das war so ein richtiger kleiner Erfolg irgendwie, ne? Das ist ganz anders als heute, total crazy. Und das ist dann auch, ja, also wir haben eben kurz über, ich habe kurz über Musikfernsehen gesprochen, MTV, klar, aber dann fing halt auch Viva an, also erstes deutsches Musikfernsehen. Und die waren so super, wie soll ich sagen, so super nah dran an der Techno-Szene. Die hatten auch so eine richtig gute Sendung, Hausfrau. Später gab es dann auch sowas für die Hip-Hop-Ecke, aber ich habe zu der Zeit ja fast exklusiv Techno gehört. Und da wurde man bei Viva eigentlich ziemlich gut mit bedient. Und ja, keine Ahnung, so DJ-Sets dann auch, die einfach geil waren, dann mitschneiden, wenn dann die Folgen wiederholt wurden. Du wusstest, da ist ein geiles DJ-Set, so 20, 30 Minuten einfach aufnehmen. Und ich habe neulich dann nochmal so einen Schatz gefunden. Ich weiß, seit der Sendung, wo das lief, also auch Hausfrau, Ed Rush und Nico, so zwei Drum-and-Bass-DJs von Metalheads aus London, die waren zu Gast. Und die haben so ein geiles Set gespielt und ich wollte das immer, immer haben. Das hatte ich seit ich 13, 14 war im Kopf quasi. Und ich habe das neulich auf YouTube einfach gefunden. Das ist
Geil.
so, so geil. Also richtig verlorene Schätze, richtig geil.
Ja, das glaube ich dir. Also das ist, also ich habe auch so ein paar verlorene Schätze im Hinterkopf. Die haben nicht nur was mit Musik zu tun, aber wenn ich die mal irgendwann finden würde, dann würde es mir, glaube ich, gehen wie dir. Ich habe auch alles gesuchtet, was nur ging. Dann ging es halt bei mir los, ne? Also irgendwie MTV, yo. Es gab noch kein Fat MTV und Get the Clip. Das war noch davor. Ich glaube, es gab, danach fing auch erst Mixery Raw Deluxe an, auf Viva. Also ich bin so komplett eingetaucht und das waren für mich so komplett fremde, aber so super spannende Welten, ne? Also dieses ganze amerikanische, dieser ganze Look, wie die aussahen, welche Kleidung die trugen, diese ganzen Locations, wo sie gefilmt haben, diese ganze Großstadt, diese Ghetto-Optik, fand ich, das hat in mir eine riesige Faszination ausgelöst. Das war eine komplett fremde Welt für mich, die, und das ist so das Paradoxe, was mich dann begleitet hat, auf der einen Seite so, also rein optisch gar nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hatte. Aber auf der anderen Seite haben die Leute über Dinge gesprochen, die quasi aus ihrer Perspektive gesprochen waren, aber die Themen thematisierten oder Gefühle, mit denen ich mich komplett identifizieren konnte. Das heißt, ich habe mich denen so unglaublich nah und gleichzeitig so weit weg entfernt gefühlt. Das war total strange.
Ja, aber so ging es mir auch. Also, dass man so das Gefühl hatte, man ist so durch bestimmte, ja, gemeinsame Erfahrungen verbunden, auch wenn die Lebenswirklichkeiten einfach ganz, ganz andere sind. Und das fand ich eben auch so stark. Das hat mich
Ja.
dann irgendwie auch so zu manchen Künstlern einfach hingezogen. Keine Ahnung, so die Leute, die mich geprägt haben, so Nas, Killer Priest, später dann auch so aus dieser Metal, New Metal-Ecke, dass man einfach immer das Gefühl hatte, Staind war oft so eine Band, wo ich oft das Gefühl hatte, der Aaron Lewis, der Sänger, der schreibt mir so aus der Seele. Das ist ganz, ganz stark, so diese Connection über Musik, die man spüren kann, auch wenn, wie du schon sagst, ne, so die Lebenswirklichkeiten einfach vollkommen andere sind. Und ja, genau, wir waren eben so darauf angewiesen. Du hast jetzt die verschiedenen
Ja.
Sendungen angesprochen, aber also Hip-Hop lief halt einfach so im Mainstream sehr, sehr wenig, ne? Und es war dann eher poppig, als dann so, ich
Ja.
weiß gar nicht, war das MTV Yo oder Viva Yo oder Fat Beats hieß auch irgendeine Sendung, glaube ich, ne? Da kam dann mal irgendwann abends, da ist man dann so in Wu-Tang eingeführt worden und IAM, die hatten dann so ein, also diese Franzosen, die hatten so ein Crossover, La Côte Obscure. Das ist dann so das erste Mal gewesen, dass man so rangeführt wurde, auch an die Sachen, die so hinter diesem Mainstream-Hip-Hop waren.
Ja, genau. Und also sagen wir mal so, Leute, wenn ihr jetzt rausgeht, ich war Ewigkeit nicht mehr im Club, aber ich bin davon überzeugt, dass es standardmäßig ist, dass solche Leute wie, keine Ahnung, wen gibt's denn da jetzt so, Mero und Apache sowieso, aber halt so Deutschrapper und sowas, ne, 187 Straßenbande und so, dass die jetzt mittlerweile zwischendurch mal laufen, das ist wahrscheinlich Normalzustand. Wir haben uns damals gefreut, wenn überhaupt mal Hip-Hop lief. Und überhaupt mal ein Rap-Track oder so. Und dann, als dann die ersten Deutsch-Raps wirklich im Club liefen, das war schon total abgefahren und surreal so. Und also so hat man sich dem Thema und dem Mainstream so herangetastet, würde ich sagen. Und ja, und gleiches galt dann auch für die Kleidung. Das gab es einfach nicht überall zu kaufen. Das waren so Sachen, die hat man, mit Glück gab es mal irgendwelche Stores, die so einzelne Items hatten, die man sich holen konnte oder so. Und das war alles halt wirklich so ein Prozess und sehr träge, weil wir, wie gesagt, auf der anderen Seite eben diese Musik so geliebt haben und diese Bilder im Kopf hatten. Aber es war halt eine ganz weit entfernte Welt. Naja, jedenfalls habe ich dann in dieser besagten Bravo von Ain't Mad a Cha gelesen und irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam, aber ich glaube, unmittelbar danach habe ich mir eben von Tupac diese Doppel-CD gekauft, Greatest Hits, die kam dann raus irgendwie. Und dann habe ich das durchgehend gepumpt. Also ich habe diese, auch das wieder kleine Retrospektive, diese Doppel-CD in meinem CD-Player durchgehend gehört. Durchgehend, also ohne Ende. Im Discman auf dem Weg zur Schule, zu Hause im CD-Player, diese zwei CDs den ganzen Tag. Ich habe das dauerhaft gehört. Dann war ich halt komplett, also da war es sozusagen um mich geschehen. Ich war komplett in dieser Tupac-Welt drin. Und also ganz viel Faszination hat das in mir ausgelöst. Ne? Also auf der einen Seite ging es natürlich um diesen Sound, um diesen roughen Sound, aber irgendwie auch um diese, was mich immer sehr interessiert hat, war sozusagen dieser poetische Part, den er repräsentiert hat, dieser wirklich tiefsinnige Part. Also ich habe so diese Gangster-Sachen von ihm gar nicht so gut gefunden. Mir ging es eigentlich immer um solche Lieder, die irgendwie aus Liebe geschrieben wurden, so Dear Mama, Unconditional Love, Ain't Mad at Ya oder auch Me Against the World, solche Sachen, die habe ich halt sehr, sehr, sehr gefeiert.
Ja, das sind auch die Sachen, die mir so von ihm besser reingehen. Also ich höre ganz wenig von ihm, aber so, wenn, dann sind das eher so diese Sachen, so Letter to My Unborn Son, Changes,
genau.
Thug Mansion mit Nas auf dem Godson-Album. Mhm. Das sind so Sachen, die ich geil finde, die mir halt reingehen. Aber wie gesagt, super wenig von seinem Werk insgesamt. Ich bin da echt nicht so der Fan und war auch nie so der Fan.
Es kann sein, dass es aber, es gab hinterher noch ein Album, das sozusagen so ein paar Remixe hervorgebracht hat. Auch das Lied mit Nas müsste dann erst entstanden sein.
Ach so, ja, das war posthum. Das war der, keine Ahnung, irgendwie bei dem Label lag noch, keine Ahnung, der Verse rum.
Ja.
Und Nas hat das dann benutzt. Also es wird ja gerne gemacht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass da noch Geld drin steckt.
Ja, und es gab auch eine gewisse Rivalität zu Lebzeiten. Das hatte sich eigentlich schon wieder geregelt. Die trafen dann danach nochmal aufeinander und haben sich wohl auch ausgesprochen und haben auch mal überlegt, zusammenzuarbeiten. Aber so weit soll es dann eigentlich nicht mehr kommen.
Ja, eigentlich hätten die auch super zusammengepasst, ne? Nas und auch Tupac. Also Nas damals so das Hip-Hop-Wunderkind und Tupac so der etablierteste, die ja auch beide sehr politisch sind, ja, auch beide sehr, sehr ähnliche Fall. Sichten haben. Ja. Nur halt so ein bisschen, klar, Tupac verkörpert so ein bisschen den so oldschooligeren Sound. Nas war da schon sehr moderner, deswegen habe ich Nas auch immer bevorzugt. Auch von seiner Art zu rappen, ja, von den Beats her. Aber die hätten grundsätzlich sehr zusammengepasst.
Also bei Tupac ist es ganz extrem. Nach seinem Tod sind mehr Alben von ihm entschieden als zu seinen Lebzeiten. Das liegt einerseits daran, dass er während dieser sehr kurzen Phase zwischen Gefängnis verlassen und sterben hyperproduktiv war. Der war wohl so produktiv wie kein anderer, der teilweise nur im Studio die Zeit verbracht und wollte sozusagen jede verlorene Sekunde im Gefängnis wieder nachholen, um irgendwie kreativ zu sein. Und auf der anderen Seite gab es halt ganz viele kreative in Anführungsstrichen Remixe und Leute, man kann wirklich sagen Nutznießer, die versucht haben, das irgendwie auszuschlachten und dann mit seinem Namen Kohle zu verdienen.
Ja, das ist ja normal, ne? Wenn du so einen großen Künstler hast, der stirbt und da einfach viele, viele, wie soll ich sagen, Tonspuren schon vorliegen, irgendwelche Verses vorliegen, natürlich wirst du die nach und nach raushauen. Chino XL ist neulich verstorben, auch so ein puerto-ricanischer Rapstar, kann man sagen.
Der wurde auch von Tupac gedisst.
Auch so ein bisschen größerer Underground-Typ. Und der hat sich das Leben genommen, der hatte auch Depressionen und was weiß ich was. Und da habe ich ein Interview mit seinem A&R gesehen, M.A.D., und der hat halt gesagt, es gibt quasi Stoff für 5 Chino XL-Alben, die man noch produzieren könnte. Also Verses, die einfach rumliegen auf irgendwelchen Festplatten. Aber weil das letzte Album, was er rausgebracht hat, irgendwie insgesamt $5,000 nur eingebracht hat, lohnt es sich einfach nicht. Und deswegen recycelt niemand diese Verses. Also du könntest, wenn er sich besser verkauft hätte zuletzt, dann könntest du quasi noch 5 Alben raushauen, die noch keine Sau kennt, und könntest nochmal richtig abkassieren. Aber wie gesagt, lohnt sich nicht. Bei Tupac natürlich eine ganz andere Nummer.
Ja, genau. Das lohnt sich einfach nicht. Und klar, ich meine, da war Tupac natürlich ein anderes Ding, ein anderer Schnack. Ich weiß jetzt gar nicht, warum Tupac Chino XL disste. Das war, glaube ich, auch nur in einem, ich glaube sogar in Hit 'em Up. Das ist sozusagen, wie ich finde, der krasseste Diss-Track der Rap-Geschichte. Irgendwie, finde ich schon. Also meiner Meinung nach ist das der Battle-Track Nummer 1. In Deutschland ist es ganz klar eigentlich das Urteil von Savage. Das ist unangefochten auf 1. Aber in Amerika und auch so weltweit finde ich es Hit 'em Up So das
Ding. Ja, im Deutschen fallen mir auf jeden Fall bessere Diss-Tracks ein. Da müssen wir mal einen Diss-Track-Abend machen. Ja, also da ist, glaube ich, das Beste tatsächlich Fanpost von Kollega an Flair. Und international weiß ich gerade gar nicht, aber da werden mir auch auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Diss-Tracks einfallen. Da muss man mal so ein bisschen, muss ich mal so ein bisschen in mich gehen, was da so dann das Beste ist, was ich bisher gehört habe. Wir machen mal so einen Abend.
Ja, aber wenn wir sozusagen den Vergleich aufmachen zwischen allen Limonaden, die es gibt, und Coca-Cola, dann gibt es halt nur die eine Coca-Cola. Es gibt so den einen Klassiker, weißt du? Und das ist meiner Meinung nach Hit 'em Up, aber und am Ende disst er halt alle, der sagt, der nennt irgendwelchen Namen und sagt, F-U-C-K U2 und so, ne? Also fuck U2 und so. Das. Ja, keine Ahnung. Also was jetzt mit Chino XL war, weiß ich nicht genau. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ich habe Tupac vorher durchaus wahrgenommen, bevor ich jetzt über diese Bravo gestolpert bin, aber Hip-Hop war bei mir halt irgendwie anders, ne? Ich habe Paparazzi so oft mir angesehen. Also Paparazzi war, glaube ich, auch so das Musikvideo neben If I Ruled the World, wo es bei mir dann erstmalig so richtig Klick gemacht hat, was diese ganze Hip-Hop-Mode betrifft, weil ich das alles so unglaublich cool fand mit den breiten Baggies und so, was ja jetzt wieder Mode ist, aber was ich natürlich in meinem Alter nicht mehr anziehe. Diese in Unterhemden, diese Jacken, die viel zu groß sind, all das sah so mega gut für mich aus. Oder diese Starter-Caps und so, das sind alles Sachen, die gab es irgendwie nur dort. Und Tupac habe ich als, so, sag ich mal, ich würde sagen, aggressive Randfigur wahrgenommen, auch bei MTV, yo. Den gab's, aber der hat mich nicht interessiert. Der war lange Zeit so eine Side-Story, die mich nicht abgebracht hat von dem, was ich eigentlich gut fand, ne? Aber dann, wie gesagt, mit diesem Kauf dieses Albums ging das dann los. Tupac war also mittlerweile schon tot. Also ich war kein Fan zu Lebzeiten. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber trotzdem, also all das, was er sozusagen an Stil mitgebracht hat, sein Look, sein persönliches Aussehen, seine Art zu sprechen, seine Art zu schreiben, seine Stimme und so, das waren Sachen, die definitiv mich stark beeindruckt haben. Plus halt diese Ikonisierung überhaupt des US-Raps, weil alles so sehr unerreichbar war. Also und Tupac als verstorbener Künstler natürlich noch umso mehr, so weißt du. Insofern war das für mich wirklich eine Ikone, das kann man nicht anders sagen. Und er hat mir eben auch ganz viel Identifikationsbasis gegeben, um irgendwie eigene Probleme, die ich dann als Teenager hatte, bewältigen zu können. Also es war definitiv so, dass mir die Musik sehr, sehr, sehr viel gebracht hat, dass ich mich sehr oft sozusagen in dieser Musik wiederfinden konnte, aber auch in dieser Musik Halt gefunden habe. Ja, das war so meine Zeit mit Tupac. Und interessanterweise, das ist ja, was ihn so als Person zum Phänomen werden lässt, ist ja nicht nur, dass es bei mir so war, irgendwie in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Du kannst einmal durch die Welt gucken, also jeder kennt Tupac. Ob es irgendwelche Kindersoldaten sind in Afrika, die sich Tupac 2 nennen oder sowas, ob es Benzema ist, der größte Tupac-Fan aller Zeiten ist, der sogar bei irgendwie, als er dieses, wie heißt das, dieses Ball d'Or oder was?
Ballon d'Or.
Wie heißt diese Auszeichnung? Ballon d'Or gewonnen hat, hat er original den Look von Tupac geschoben, weil der auch so ein riesiger Tupac-Fan ist. Ich habe sogar mal jemanden kennengelernt, der sich die gleichen Tattoos hat stechen lassen.
Ja, ich weiß, wen du meinst. Das ist so ein ganz auffälliger Typ in unserer Heimatstadt, der auch so ja vom Hautton her ähnlich war wie Tupac und dann auch so Gesichtszüge tatsächlich ähnlich und auch so ein schmächtiger, drahtiger Typ und der hat exakt die gleichen Tattoos und ich fand den auch immer dadurch sehr, sehr auffällig. Bin auch so, weiß ich, zweiter Mal so mit dem im Schwimmbad ins Gespräch kommen, über die Tattoos dann, über Hip-Hop tatsächlich auch. Also ja, ich weiß genau, wen du meinst.
Ja, 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 also auf jeden Fall so war das jedenfalls bei mir und ja, ich glaube, wir machen mal weiter. Wie gesagt, in Stockbrot habe ich ja schon eine Menge über Hip-Hop in meinem Leben geredet. Ja, also ich glaube, ich habe es vorhin schon zusammen, also ich muss da ja an der Stelle nicht weiter persönlicher oder privater werden. Wie gesagt, aber es, was, wenn ich sage, dass mir Hip-Hop und insbesondere die Musik von Tupac in gewissen Situationen sehr stark geholfen hat und dass die emotionalen Songs von ihm waren, dann ja, dann hat das natürlich, dann ist das, glaube ich, schon eine Aussage genug an der Stelle. Es sei denn, du willst noch was loswerden. Okay. Also, Tupac, aggressive Randfigur, die mich dann irgendwie doch musikalisch und auch styletechnisch und alles drum und dran überzeugt hat. Wobei ich relativ schnell einsehen musste, dass mir keine Kopftücher stehen. ich halte es für relativ wichtig, über ihn als Person mehr zu erfahren und zu verstehen, wer er überhaupt ist, warum er so laut war und wo das alles herkommt. Hast du irgendeine Idee davon?
Ja, also wie gesagt, mein Wissen ist da eher rudimentär. Ich weiß halt, dass er in sehr prekäre Verhältnisse geboren wurde, auch ohne Vater aufgewachsen ist oder zumindest der Vater keine große Präsenz gezeigt hat in dessen Leben und er von der Mutter großgezogen wurde. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die hieß Asata, aber du hast eben einen anderen Namen genannt. Und die wiederum so eine politisch sehr engagierte Figur war, die so dieser Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner damals sehr, sehr nahe stand. Ich meine, die war Black Panther auch tatsächlich sehr engagiert. Also in den Black Panthern auch so eine Bürgerrechtsbewegung, die eben so ein bisschen weggegangen ist von Martin Luther King, der eben so sehr, sehr friedlich war, so Gandhi-esque quasi, einen friedlichen Protest gelebt hat. Und die Black Panther, die waren eher so, wenn uns mit Aggressivität begegnet wird, dafür, dass wir unsere Rechte haben wollen, dann sind wir eben auch aggressiv zurück. Ne? Also so eine etwas aggressivere Forderung nach Bürgerrechten von denen ausgehend. Und seine Mutter hat das, glaube ich, auch verkörpert. Hat ihn deswegen ja auch Tupac genannt. Ne? Tupac ist ja auch so ein indianischer Freiheitskämpfer, so ein Indigener, ein Maya oder ein Inka, irgendwas von beidem, Tupac Amaru. Diese politische Einstellung, diese politische, wie soll ich sagen, Prägung und auch dieses Black Panther-Dasein, das verarbeitet er ja auch in seinen Tracks ganz gut. Und dann natürlich auch immer jemand gewesen, der dann auch noch so ein bisschen reingezogen worden ist, also eben aufgrund der prekären Situation, in der er gelebt hat, auch immer so ein bisschen in kriminelle Kreise, so ein bisschen Ghetto-Affiliation, Gang-Affiliation immer hatte. Ja, das ist so das, was ich weiß.
Ja, super, also sehr gut, du hast schon vieles vorweggenommen, was ich jetzt eigentlich noch gesagt hätte. Die Mutter Afeni, glaube ich, ist die Betonung.
Ja, wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, die hieß Asata oder Asanta, aber ja, Afeni, dann war es wohl das, ja.
Das weiß ich gar nicht. Also ihr bürgerlicher Name war eigentlich Alice Williams. Sie nannte sich selbst erst in den 60er Jahren zu Afeni um.
Okay, ja, das muss man auch kurz einordnen. Das ist ganz, ganz typisch für diese afroamerikanischen Bürgerrechtler aus der Zeit, dass die ihre Namen, ihre Taufnamen, ihre Geburtsnamen oft abgelegt haben, weil die gesagt haben, das sind unsere Sklavennamen und sich dann Namen zugelegt haben mit einem afrikanischeren Klang oder die in der afrikanischen Kultur verwurzelt waren, um ihre Zugehörigkeit also so zur afrikanischen Kultur einfach darzustellen und ihre Abkehr von dieser weißen christlichen Kultur. Da wurde dann auch oft das Christentum als Religion abgelegt, weil dann gesagt wurde, das Christentum ist die Religion der Slave Master, der Sklavenhändler. Die haben uns das aufgezwungen, die haben uns unsere Naturreligion, quasi unsere eigenen Religionen weggenommen und haben uns das Christentum aufgezwungen. Warum sollten wir uns dem unterwerfen, wenn wir im Namen des Christentums versklavt worden sind und sind dann oft Muslime geworden, haben dabei natürlich so ein bisschen geschichtlich unterschlagen, dass es durchaus auch Versklavung durch arabische Stämme, durch eben muslimische Stämme gab. Es gab ja Sklaverei weit, weit vor dem transatlantischen Sklavenhandel. Das ist halt einfach so das unrühmlichste Kapitel, wo das alles so industrialisiert wurde. Aber das Wort Sklave kommt ja tatsächlich vom Wort Slave, weil das so in Europa Slaven einfach erstmal als Sklaven unterdrückt und verkauft wurden. Und das wurde dann auf Afrika ausgeweitet und wie gesagt, aber Afrikaner wurden eben auch von Arabern versklavt und sind dann teilweise auch schon zu den Zeiten häufig zum Islam konvertiert, also in Afrika, weil es Muslimen verboten ist, andere Muslime zu verkaufen. Ganz komplexe Thematik, da gibt es eine super interessante Arte-Doku drüber. Auf jeden Fall diese Bürgerrechtsbewegungen in den Vereinigten Staaten so zu der Zeit, die sind dann wie gesagt oft so zurück zu den Wurzeln, haben sich Namen gegeben, die so der afrikanischen Kultur näher waren als eben dieser Sklavenkultur, wie sie es genannt haben, und sind dann oft zum Islam übergetreten als Zeichen eben der Abkehr, so aus dieser Opferrolle raus, wir nehmen unser Leben in die Hand, wir wollen das nicht mehr, wir wollen diese aufgezwungene Kultur und aufgezwungene Religion nicht mehr haben.
Ja, genau, das trifft hier auch ganz hervorragend zu. Seit 1968 gehörte sie eben zu dieser Black Panther Party, einer radikalen linken Splittergruppe der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Sie trat als Organisatorin und Sprecherin der Black Panther auf und klärte Bürger über ihre verfassungsmäßigen Rechte auf. Also sie war sozusagen schon so eine Art PR-Stelle der Black Panther, wenn du so willst. Aber eine Person, die nach vorne geht, die ans Mikrofon tritt und spricht und redet und aufklärt. Innerhalb einer, wie gesagt, eher radikalen Splittergruppe. 1971 wurde sie mit 20 weiteren Aktivisten beschuldigt, Bombenanschläge, das passt wieder zu dem, was du gerade erzählt hast, in New York zu planen. Sie wurde allerdings freigelassen. Vor Gericht verteidigte sie sich selbst. Man merkt also, die Mutter war eine richtige Kämpferin. Eine Löwin.
Ja, ich glaube, du musstest auch einfach eine Kämpferin oder eine Löwin sein. Ne? In der Zeit erstmal als afroamerikanische Person einfach in dieser amerikanischen Gesellschaft, die einfach ja wirklich noch krass gespalten war, wo diesen Leuten ja wirklich teilweise wirklich die einfachsten Menschenrechte abgesprochen wurden teilweise und wo auch die sehr stark ghettoisiert und geächtet wurden. Und dann eben auch nochmal als Frau, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also in der marginalisierten Gruppe dann noch als Frau, die per se dann auch noch als schwächer angesehen werden, häufig in so einer Macho-Welt. Und da auch da muss man sagen, so diese Black Panther-Geschichte, das war natürlich auch wieder eine sehr roughe Geschichte, die auch sehr, sehr kämpferisch, sehr kriegerisch war. Und ich glaube, dich da als Frau durchzusetzen, da gehört schon, ja, wie gesagt, eine gewisse Härte zu. Und die hat sie dann natürlich auch ihrem Sohn weitergegeben. Also schon auch bewundernswert, dieser Weg.
Ja, voll. Definitiv, definitiv. Aber es liegt halt auch, also nicht jeder Mensch bringt diese Natur mit. Und darauf möchte ich so hinaus, weißt du. Sie hat also, wie gesagt, sich vor Gericht selbst verteidigt, war dann im Gefängnis. Im Gefängnis war sie schwanger mit Tupac. Und kurz nach ihrem Freispruch wurde sie dann Mutter von Tupac. Ja, und das, was sie letztendlich dort ausgelebt hat in den Black Panthers, war Erziehungsprogramm. So. Und wenn man das grundsätzlich versteht, versteht man, warum Tupac war, wie Tupac war. Sie ermunterte ihn wohl recht früh dazu, sich künstlerisch auszuprobieren und auch seine Meinung zu vertreten. Sie selbst geriet allerdings in den 80er Jahren in eine Drogensucht und auch Armut war ein ständiger Begleiter der Familie. Ich habe es vorhin über die Bedeutung, ich habe da ein bisschen einen harten Abbruch gemacht, aber vielleicht kann ich an der Stelle zumindest sagen, also dieses Thema Armut, dieser sozioökonomische Background, den der Tupac hatte, war natürlich sehr, sehr extrem. Aber das ist etwas, wo ich in meiner Jugend durchaus viele Parallelen gesehen habe. Und wenn der darüber gesprochen hat, in seinen Texten nicht zu haben, dann war das zum Beispiel für mich eine Identifikationsbasis, die ich irgendwie nachempfinden konnte. So, ne? Ich komme einfach aus keinem reichen Elternhaus, so kann man es einfach sagen. Und das war ein Problem, das ich damals hatte. Insofern eine Möglichkeit, mich mit der Musik zu identifizieren. Tupac wurde am 16. Juni 1971 als Lisane Parish Crooks in East Harlem im New Yorker Stadtbezirk Manhattan zur Welt gebracht und ein Jahr nach seiner Geburt in Tupac Amaru Shakur umbenannt. Das ist, so wie du richtig sagtest, eine Anspielung auf Tupac Amaru II., einen südamerikanischen Freiheitskämpfer gegen die spanischen Eroberer. Seinen leiblichen Vater William Billy Garland, der ebenfalls ein ehemaliges Black Panther Mitglied ist, lernte er erst als erwachsener Mann kennen. Er dachte sogar zeitlang, dass er tot sei. Auch sein Stiefvater Mutulu Shakur war ein Panther. Man sieht also, dass diese gesamte Familie nicht losgelöst von dem Black Panther lebte, sondern im Prinzip war das so ein erweiterter Familienkreis von ihm.
Ja, das hat ja auch seinen ganzen Style irgendwie so beeinflusst, habe ich so das Gefühl, ne? Also erstmal natürlich politisch, wie gesagt, politisch in seinen Texten, aber auch diese Mode. Also Hip-Hop-Mode hast du ja schon angesprochen, so Paparazzi und so, eine weite Hosen, flashig, bunte Oberteile, Unterhemden und so. Und Tupac hat ganz, ganz oft so einen ganz anderen Look gezogen, wie die Black Panther auch eher so militärisch, ne? So Boots, Armeehosen. Und ganz, ganz charakteristisch für die Black Panther ja auch diese schwarzen Militärmütze, diese Baretts.
Ja, die hat er auch oft an. Ja, das stimmt, die hat er auch oft an. Ja, also ich glaube einfach, dass Das hatte er oft, aber gleichzeitig hatte er auch diesen, sag ich mal, sehr bunten Look, der sah teilweise aus wie ein Christbaum, ja. So, ich finde das, die Metapher ganz passend, weil irgendwie so viel Schmuck an dem Tram hing und mit den bunten Kopftüchern und dem viel zu großen Shirts, das alles hatte der auch so, ne? Aber ja, aber der war ein Styler, also der konnte einfach alles tragen und sah, das muss man einfach sagen, in allem gut aus, so, ne? Und das war natürlich etwas, der sah einfach unglaublich gut aus, das kann man als Typ, glaube ich, auch einfach zugeben. Und ja, und das war insofern natürlich auch irgendwie so ein Vorbild vom Look her, so für viele da draußen, ne? Viele wollten einfach aussehen wie er.
Ja, kurz Anekdote auch am Rand, wenn du jetzt hier so von viel Schmuck und Christbaum und vielen Ketten und so redest, da denke ich natürlich direkt an Mr. T aus dem A-Team damals, der ja auch so unheimlich zugehangen mit Klunkern und so war. Auch großes Vorbild meiner Kindheit. Weißt du denn, das passt gut in den Kontext, warum der sich den Künstlernamen Mr. T gegeben hat?
Wegen den Haaren, glaube ich, weil die von oben wie ein T aussahen, oder?
Nee. Der hat das mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr beeindruckend. Der meinte, kein männliches Mitglied meiner Familie wurde jemals von einem weißen Mister angeredet, weil die uns nicht auf einer Stufe gesehen haben halt. Und deswegen habe ich mich Mr. T genannt, dass die keine andere Wahl hatten, als mich Mister zu nennen. Das fand ich total krass.
Boah, krass, krass. Das führt bei mir wieder zu Gänsehaut, ne? Wenn ich sowas höre.
Ja, das führt auch zu Gänsehaut. Und das ist auch so ein Punkt, den wir uns oft bewusst machen müssen, ne? Als Gesellschaft, wie weit wir gekommen sind, was Rechte angeht, Rechte von ehemals wirklich marginalisierten Gruppen, aber dass wir uns nicht darauf ausruhen dürfen, dass wir immer noch einen Weg vor uns haben, auch gerade wenn man so aktuelle Entwicklungen sieht in Amerika, in Europa, wir müssen da am Ball bleiben, sonst ist das ganz, ganz schnell wieder hinfällig, was wir erreicht haben.
Ja, genau. Ja gut, 80er Jahre, die Mutter drogensüchtig und irgendwie sehr stark an den Black Panthers. Sie überlegt, wir brauchen jetzt irgendwie einen Umzug, also sind die 1986 nach Baltimore gezogen und zwar in eine vom Großteil weiße, bürgerlich geprägte Nachbarschaft. Tupac, der ja immer künstlerisch aktiv war, der auch dementsprechend gefördert wurde von seiner Mutter, die übrigens auch sehr belesen war und ihm immer gesagt hat, Books are good, ne? Also lies, Junge, dann kannst du dich bilden. Bildung generell war in diesem Haushalt super, super wichtig. Und das ist eben der große Unterschied zu vielen anderen Rappern da draußen, weswegen ich irgendwann auch so ein riesiger Tupac-Fan wurde, weil du merkst, dass da mit so viel Verstand das Ganze ausgelegt wurde. Also es war immer so eine Kombination aus, sag ich mal, sehr, sehr, sehr guter Schauspielerei, toller musikalischer Sound, ganz viel Bildung, Poesie und irgendwie auch Look und Stil und so. Das war so, glaube ich, der Cocktail, der mir gefallen hat. Er besuchte die Baltimore School of Arts und belegte dort Kurse in Literatur und Ballett, las viel und spielte Theater, gleichzeitig fing er an zu rappen. Aber aufgrund seiner Herkunft war er natürlich in Baltimore ein Außenseiter. Später bezeichnete er in Baltimore, oder diese Jahre in Baltimore, als die wichtigsten seines Lebens. Er sah sich sogar gegenüber den anderen Jugendlichen in seiner Nachbarschaft als vom Schicksal privilegiert und erkannte die Bedeutung von Bildung. Ja, also dieser Punkt sozusagen, ich kenne die andere Seite und deswegen ist es ein Privileg für mich, weil es meinen Horizont erweitert sozusagen. So lese ich das hier raus, wenn ich das so verstehe oder richtig verstehe. Das war scheinbar für ihn dann irgendwie sogar ein Vorteil. Ja, und wen lernte er dort an der Baltimore School of Arts kennen, weißt du das?
Keine Ahnung.
Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith. Ja, die waren beste Freunde tatsächlich.
Ja, doch, das habe ich tatsächlich mal gelesen. Jada Pinkett Smith auch so eine tragische Person, die so in den letzten Jahren eher so vom weiß nicht, von der Ikone eher so zur Lolkau geworden ist, die sich so selber so...
Total.
Viel zu wichtig nimmt und mit ihren öffentlichen Auftritten viel von dem eingerissen hat, von dem guten Bild, das sie mal irgendwann so von sich aufgebaut hat.
Ja, und Will Smith war wohl ziemlich eifersüchtig auf Tupac. Ich glaube, die waren wirklich nur Freunde und hatten jetzt niemals so eine Liebesbeziehung oder so. Aber Tupac war eben Tupac und Will Smith war der Prinz von Bel-Air zu der Zeit, aber er war nicht Tupac so, ne? Und sie war wirklich sehr, sehr, sehr close mit ihm. Und ja. Das ist so eine Ebene, die man vielleicht als Partner nicht so leicht nachvollziehen kann. Allerdings gab es 1988, also bereits 2 Jahre später, einen erneuten Umzug. Die Familie zog nach Marin City an die Westküste, da Afeni Arbeit suchte. Tupac suchte nach einer Vaterfigur und wurde erneut entwurzelt. Der damit verbundene Schulabbruch führte leider dazu, so sagt es auch Tupac oder sagte Tupac, dass er auf die schiefe Bahn geriet.
Ja gut, also die schiefe Bahn ist da ja fast schon vorprogrammiert. Ne? Wenn du immer wieder auch aus deinem Umfeld rausgerissen wirst, wenn du in einem sehr, ja, von der Denkweise her militanten Umfeld auch groß wirst, dich auch, ja, in deinen Rechten sehr eingeschränkt fühlst, was du ja zu Recht auch bist, immer wieder von vorne anfangen musst in neuen Gebieten. Und wir reden jetzt ja hier nicht von Umzügen so 50 Kilometer weiter, sondern wir reden ja wirklich hier von großen, großen Sprüngen. Also die Mobilität in Amerika ist ja nochmal ganz, ganz anders als bei uns. Da ziehen die Leute ja teilweise wirklich Tausende von Kilometern um irgendwie neu zu starten. Dass dann in jungen Jahren dann auch immer wieder, ja, aus vertrauten Umfeldern rausgerissen werden, Schulen wechseln, Freundeskreise wechseln und dann aufgrund der prekären Lebenssituation auch immer wieder, ja, in Kontakt auch mit einfach Leuten kommen, die vielleicht potenziell eher so kriminelle Zugänge haben und dann eben auch, genau, als jemand, der von der Ostküste kommt, an die Westküste kommen, wo dann auch ganz, ganz unterschiedliche Lifestyles ja auch vorherrschen. Ne? Also das ist nicht einfach gewesen, denke ich mir. Und da ist so ein Stück weit die schiefe Bahn ja fast schon vorprogrammiert. Oder es wäre überraschend, wenn er da nicht eingeschlagen wäre.
Ja, ja, genau. Und also ich sag mal, also wenn halt jetzt, also das wirst du auch kennen, vielleicht viele von euch da draußen, es gibt ja diesen East Coast West Coast Krieg, auch das werden wir gleich nochmal thematisieren. Aber man sieht ja auch, dass er in seiner Kindheit eigentlich beides kennengelernt hat. Der war ja in New York geboren, hat aber dann jetzt hier in der Westküste gelebt. Das heißt also, irgendwie war er ja auch beides. Ne? Der war in der East Coast verwurzelt sozusagen und trotzdem hat er ja später auf dieser West Coast Seite gestanden. Was für mich dann, also da, du hast diese räumliche Distanz beschrieben, aber auf der anderen Seite eben auch beschreibt, wie hin und her gerissen der war. Der war ja immer in Bewegung und ich finde, das zeichnet seinen Charakter eben auch ab. Ich habe mich ja, wie gesagt, jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv mit diesem Fall nochmal beschäftigt und ja, ich hatte natürlich ein Flashback, aber nicht so, wie ich es erwartet habe. Also ich habe mich jetzt nicht wieder wie ein 14-, 15-, 16-Jähriger geführt, der sich komplett verliert in dieser Musik, gefühlt, sondern durchaus mit einer gesunden Distanz. Und das Interessante ist eigentlich, dass ich, heute bin ich ja schon bereits deutlich älter, als er jemals geworden ist. Weißt du? Und das, finde ich, ist das Verrückte, weil wenn du halt deine Ikonen hörst von, für viele, keine Ahnung, je nachdem, welche Musikrichtung man so gehört hat, viele waren ja auch, hier sag mal schnell, jetzt habe ich den Namen schon wieder verloren, wie hieß denn dieser Crunch-Typ nochmal?
Kurt Cobain.
Kurt Cobain, verrückt, ne? Die auch so komplett so irgendwie, keine Ahnung, diesen Film gefahren haben. Und der ist ja auch super jung gestorben. Und also was ich interessant finde, ist, wenn man so die Musik hört, hört man eigentlich die Musik aus der Sicht eines jüngeren Menschen, der zu diesen Menschen aufgesehen hat. Und das habe ich immer noch, obwohl ich jetzt quasi altersmäßig auf ihn herabsehe, sehe ich gewissermaßen zu ihm auf, ja, wenn ich die Musik höre. Und gleichzeitig betrachte ich ihn als Person jetzt nochmal ganz anders, weil ich das natürlich viel erwachsener reflektieren kann, weißt du? Und natürlich auch sehe, dass er hier eine super zerrissene Kindheit hatte. Und dauerhaft in Bewegung war. Und das zeichnet eben seinen Charakter auch aus. Genau, also er lebte dann in Oakland. Und was hat er gemacht, um eben eine Vaterfigur zu suchen? Hat er sich an den erfolgreichen Zuhältern und Drogenhändlern orientiert, die in seinem Viertel den Handel betrieben und dementsprechend erfolgreich waren und Kohle gemacht haben. Das waren so die Orientierungspunkte für ihn im Ghetto. Gleichzeitig schaffte er es irgendwie, mit Leuten aus der Musikbranche zusammenzukommen, und das führte dazu, dass er bei der Rap-Gruppe Digital Underground zunächst als Roadie, Tänzer und Rapper arbeitete. Also so eine Figur, die sozusagen ganz im Hintergrund auftauchte, jetzt klein angefangen. Irgendwann hat er in dem Same Song, also heißt der Track, von Digital Underground einen Auftritt als Rapper. Und so schaffte er es dann eben, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und im Anschluss einen ersten Solo-Plattenvertrag bei Interscope Records zu unterschreiben. Das führte dazu, dass er im Alter von 20 Jahren, im Jahr 1991, sein erstes und zugleich politischestes Album Tupacalypse Now veröffentlichte. 2 Jahre später folgte Strictly for My N-I-G-G-A Set. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Ja. Das ist noch so diese typische Naughty by Nature Rap-Musik damals zu der Zeit gewesen, die, wie ich finde, so noch vor diesem Umbruch stand, als die Musik melodiöser war und die Mucke eigentlich von Tupac ausgezeichnet hat, die mir dann später gefallen hat.
Ja, das war so die Art von Hip-Hop, mit der ich auch gar nichts anfangen konnte. So diese,
ja,
diese Anfangsgeschichten. So, ich meine, man kann denen durchaus zugestehen, so, die haben das, weiß ich nicht, die haben das geprägt, die haben da den Grundstein gelegt, ne, so Marley Marl, Funkmaster Flash, KRS-One, EPMD, Sugar Hill Gang, wie auch immer, aber dieser ganze Style, also wie die rappen, die Beats, das ist alles so, ich kann mir das alles nicht geben, ne? Auch wie genau diese Bewegung, wie die getanzt haben, das ist so wie das Ministerium für dumm gelaufen bei Monty Python, so, es ist überhaupt nicht mein Style, ich find's furchtbar.
Ja, die haben diese komischen Moves gemacht, die haben gerappt und dabei so die Knie hochgehoben und die Arme nach vorne gestreckt, so, ne? Weißt du?
Ja, und alles, ne, also auch so die, wie gesagt, so der Style, ja,
diese komischen Socken,
auch diese Art zu rappen, so, also ja. Funkmaster Flex wird ja oft auch so hochgehoben als einer der Godfather of Hip-Hop, ne, ah, diese Art zu rappen, dieser Track, The Message, also dieses Don't push me, cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head, Boah, es ist grauenhaft, es ist wirklich grauenhaft.
It's like a jungle, sometimes it makes me wonder how I keep it. Okay. Ja, ja, ja. Aber das ist so, ja. Also kann man gefühlt nicht länger als mal so 2-3 Minuten reinhören. Also ich weiß gar nicht, ob auf den beiden Alben irgendwas Cooles war, was ich jetzt wirklich feiere, weiß ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls waren das so seine ersten Alben und der hat es geschafft, damit erfolgreich und zu werden und sich einen Namen zu machen. Und so trat er eben neben der Musik, hat er es geschafft, in verschiedenen Filmen aufzutreten. Zum Beispiel in Poetic Justice neben Janet Jackson, was ja durchaus ein großer Erfolg war. Zusätzlich ist er immer wieder auch bei irgendwelchen Auftritten aufgetreten, also als Speaker, weißt du? Es gibt zum Beispiel eine bekannte Szene von ihm, wo er irgendwie als junger Mann, das wird so in dem Alter gewesen sein, vor irgendwelchen alten Black Panther OGs anfängt zu sprechen und über die Rechte diskutiert, so ganz wie seine Mutter damals, weißt du, und auch ernst genommen wurde. Also er war jemand, der immer sehr gut reden konnte und der so sehr gut die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Er war also auch immer gesellschaftskritisch unterwegs und an der Stelle gewissermaßen auch politisch, wenn du so willst. Also wie gesagt, Tupac schafft es, erste Erfolge zu erzielen mit der Musik, auch im Film. Und irgendwie läuft es schon ganz gut für diesen jungen Mann, der aus sehr schlechten Verhältnissen kommt. Und zu dieser Zeit hörte er zum ersten Mal von einem neuen upcoming Rapstar aus New York namens The Notorious B.I.G. Tupac wollte ihn kennenlernen und die beiden verstanden sich dann auch ganz gut. Ich glaube, die haben das dann irgendwie durch einen gemeinsamen Bekannten dann auch hinbekommen. B.I.G. war ein absoluter Fan von Tupac und Tupac wurde so ein bisschen Mentor von ihm, indem er ihn verschiedentlich unterstützte bei seiner Karriere. Also Biggie trat zum Beispiel als Vorgruppe von Tupac auf. Tupac wurde immer erfolgreicher, auch aufgrund seines Charismas und aufgrund seiner verschiedenen Erfolge auch beim Film und auch in verschiedenen Serien hat er mitgespielt. Übrigens parallel dazu war es dann Jada Pinkett, die übrigens auch immer erfolgreicher war. Also die hatten dann nichts mehr miteinander so wirklich direkt zu tun, ja, weil sie einfach in verschiedenen Städten unterwegs waren. Aber sie haben so sich jeder für sich sein Ding aufgebaut, was ich irgendwie auch ganz interessant finde. Biggie wiederum wurde bei Bad Boy gesigned. Also jetzt kommt der gute Herr Puff Daddy ins Spiel, den die meisten von euch vielleicht eher als P. Diddy kennen. Das war, sein früherer Name war Puffy oder Puff Daddy.
Ja, Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy, wie auch immer. Unangenehme Gestalt, aber mächtige Gestalt. Ne? Jemand, den man auf jeden Fall kennt in dieser Hip-Hop-Bubble. Jemand, der viele Fäden gezogen hat und der speziell so in den 90ern, frühen 2000ern wirklich ja, quasi omnipräsent war. Wenn man sich für Hip-Hop interessiert hat, dann kam man an dem nicht vorbei. Ich muss aber auch sagen, also wie gesagt, P. Diddy, Puff Daddy, wie auch immer, der war nie so mein, nie jemand, den ich gerne gehört habe, aber ich fand Biggie immer gut. Ich fand Biggie auch immer besser als Tupac. Also wenn man das war ja diese Rivalität, so die zwei zu dem Zeitpunkt, und Biggie ging mir immer besser rein, so. Der hatte immer einen cooleren Flow, die Beats haben mir eher gefallen. Das ist eher so diese modernere Art zu rappen, die für mich einfach immer schon, ja, für meine Ohren schmeichelhafter war, sage ich mal.
Also ich muss sagen, ich liebe ja New York Rap, ne? Und mehr als West Coast Rap, definitiv. Dieses ganze G-Funk-Zeug, wozu ich auch gleich noch was sagen werde, das war immer gut, das habe ich zeitweise sehr gut gefunden, aber so, was mich jetzt wirklich in meinem Herzen berührt, ist New York Rap, ne? Und dieser ganze East Coast-Kram, und dazu zählt eben auch Biggie, das muss ich so sagen. Aber Tupac nehme ich quasi raus aus diesem West Coast-Paket, und der steht so meiner Meinung nach irgendwie für sich, und eben aufgrund seiner vor allem gesellschaftskritischen Themen und seiner guten Denkweise in vielerlei Hinsicht ist es eben das, wo ich sage, okay, da, das trifft so eher so meinen Geschmack und auch meiner persönlichen Haltung in vielen Themen. Biggie wiederum, ich habe jetzt auch natürlich jetzt durch diese ganze Recherche mir sehr viel Videomaterial angesehen, also wirklich viel. Und was mir immer wieder auffällt, ist, wie klein die noch waren. Wie unglaublich klein die noch waren. Also irgendjemand sagt es noch, ich habe es ja eben schon gesagt, man blickt jetzt so als 43-Jähriger auf einen 25-Jährigen und weiß nicht genau, ob man den jetzt bewundern sollte als Idol oder eher denken sollte, ach Mann, Kleiner, was machst du da? Ja, und das soll nicht überheblich klingen, sondern es sind einfach noch wirklich, irgendjemand sagt mal, es waren noch Kids, so, ne, das ist natürlich übertrieben, wenn man von 25-Jährigen spricht, aber so viele reife Schritte haben die ja noch gar nicht erlebt. Weißt du? Und man sieht die sich so an und man sieht dann wirklich noch teilweise den Babyspeck, Babyspeck im Gesicht an. Und das ist dann schon so eine Sache, wo du denkst so, ach Mann. Kannst du nachvollziehen?
Nee, hast ja recht, ne? Also du hast ja auch gesagt, wir sind jetzt heute erwachsen, wir haben die damals so aus Kinder- oder Jugendsicht gesehen und da waren die natürlich älter, da hat man so zu denen aufgeschaut und heute blickt man so, ja, alterstechnisch runter und denkt sich wirklich so, ach Alter, ihr seid echt noch so jung, ne, so noch die Eierschale hinterm Ohr, so quasi, aber doch schon auch so viel erlebt, ne, und leider auch schon so tragisch ums Leben gekommen, aber ich verstehe deine Sicht voll, so.
Also, irgendwie ging es dann gleichzeitig auch an, mit Biggie zu connecten und zusammenzuarbeiten. Puffy war allerdings so ein bisschen neidisch auf Tupac, weil Tupac und Biggie eben so diese Freundschaft hatten. Puff Daddy auf der East Coast Seite versucht hat, sich so mit Bad Boy sein eigenes Imperium aufzubauen. Und wie du schon richtigerweise gesagt hast, ist das ja eigentlich nochmal eine Folge für sich. Und eins kann ich auch schon mal vorwegnehmen, beziehungsweise spoilern. Es ist eigentlich auch nicht möglich, diesen Tupac-Fall zu machen, ohne nicht irgendwann auch über Biggie zu sprechen. Das ist so eng, das hängt so eng zusammen. Das ist eigentlich, ja, das geht nicht. Das ist so, wie wenn du quasi nur bei einer Doppel-CD die erste Hälfte hast.
Es ist ja auch immer so mein Vibe gewesen. Du hast gesagt, man kann quasi das nicht voneinander trennen. Das war auch immer so ein bisschen mein Vibe oder so, ja, so oberflächlich, wie ich so in diesen Verschwörungstheorien drin bin, dass Diddy möglicherweise auch was mit dem Tod von beiden zu tun hatte, sowohl von Tupac als auch von der Diddy, ne, von Tupac und von B.I.G. Was ich aber auch krass und auch gruselig finde, ist, du hattest ja erwähnt, dass es da diesen Bravo-Artikel gab, und hat er seinen Tod vorhergesehen, weil er da einen Iron Mad Edger irgendwie drauf angespielt hat. Bei Biggie war es ja ganz ähnlich. Biggie ist ja gar nicht so viel später ums Leben gekommen. Und der hatte auch, ich weiß gar nicht, was das für ein Track war, aber der hatte auch so eine Textzeile: I don't wanna live no more, sometimes I feel, oder I hear death knocking at my front door, irgendwie sowas. Also der hatte auch so prophetische Lines irgendwie drin, ne? Das ist super gruselig.
Ja, das ist gruselig. Ich meine, das mit dem Babyspeck, was ich eben sagte, ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil das jetzt, ja, natürlich sehr übertrieben ist. Das siehst du eher 13-Jährigen an, ja? Aber was ich meinte, ist, man sieht, dass sie wirklich so arg jung waren, ja? Und aber auf der anderen Seite lebten die in dieser krass gewalttätigen Welt, so, ne? Und das ist so schon schlimm eigentlich, wenn man das so von außen betrachtet. Das ist eigentlich wirklich schlimm.
Ja, das ist natürlich schlimm, aber das ist leider auch die Realität für einfach super viele Menschen, auch damals und auch heute. Wie viele Kinder und Jugendliche wachsen heute in Armut und in harten Verhältnissen und auch im Krieg auf, ne? Keine Ahnung, Sierra Leone hat halt irgendwie, da hat 25 Jahre lang Bürgerkrieg getobt. In vielen afrikanischen Staaten ist seit langer, langer Zeit Ausnahmezustand Somalia. Wie lange sind da Unruhen in Somalia? Doch auch schon seit 30, 35 Jahren. Afghanistan, auch so ein Land, das nicht zur Ruhe kommt, und es gibt so viele Länder, El Salvador, wie gesagt, lange das gefährlichste Land der Welt, Kinder, die zu Kindersoldaten gemacht werden, die einfach im kleinen Alter
Ja.
schon Dinge gesehen und erlebt haben, die wir uns gar nicht vorstellen können, Gott sei Dank. Wie viele arme Seelen müssen so aufwachsen, ne? Das ist leider, leider Teil dieser Welt, in der wir leben, weil einfach immer diese Schlechtigkeit da sein wird, weil, ja, weil, warum eigentlich? Ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und das, was du gerade beschrieben hast, das macht sich eigentlich jetzt bemerkbar, wenn ich jetzt im nächsten Teil über das Thema Kriminalität sprechen werde. Denn es gab wirklich viele Nutznießer und viele Leute, die was vom Kuchen abhaben wollten. Nicht nur von Tupacs Kuchen, sondern allgemein von diesem upcoming Hip-Hop-Kuchen, der sich so Anfang der 90er aufgebaut hat. Also Tupac geriet in eine Reihe gewalttätiger Auseinandersetzungen, die dazu führten, dass er zahlreiche Gerichtsverfahren hatte. Das stärkte natürlich auf der einen Seite sein Gangster-Image. Er war gewissermaßen revolutionär gegen das weiße System, so wie er es dann oftmals auch ausgedrückt hat, und drückte auch häufig seine Ablehnung gegenüber den Staat aus, beziehungsweise die Polizei, die natürlich auch gewissermaßen den Staat symbolisierte für ihn. Und das war gewissermaßen auch Zeitgeist, wenn man mal sich vor Augen führt, dass 1991 Rodney King Opfer von Polizeigewalt wurde. Die Story war ja, dass verschiedene Polizisten ihn irgendwie mit Schlagstöcken und Fußtritten brutal traktiert haben, was letztendlich dazu geführt hat, dass Unruhen in LA ausgebrochen sind 1992, weil diese Polizisten eben freigesprochen wurden. Und das ist alles natürlich auch Spiegelbild eines Zeitgeistes, und dieser Zeitgeist ist auch Teil dieser Musik und der, ich sag mal, dieser politischen Haltung. Nochmal, er kommt von dem Black Panther, so, ne? Das ist alles so eine gesellschaftliche Atmosphäre, die sich dann irgendwie auch in dieser Musik widerspiegelt. Tupac hatte auch Auseinandersetzungen mit der Polizei, und so soll er wohl im Jahr 1993 auf zwei Polizisten, die in Zivil waren, geschossen haben. Wiederum auf der anderen Seite war er auch sozial engagiert. Er richtete zum Beispiel ein Sorgentelefon für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche ein. Allerdings hing er eben auch mit echten Gangstern rum, und einer dieser Leute war der sogenannte Haitian Jack, also aus Haiti stammende Jacques eigentlich. Haitian Jack war so sein Streetname. Er war Gangster und Rap-Promoter, und er hatte wiederum einen Kumpel namens King Tut. Die beiden waren ziemlich, ziemlich angesagt in New York. Die hatten quasi alles. Die hatten richtig Kohle. Die haben Partys gemacht. Die waren immer in Clubs unterwegs, wo viel los ist, wo die Prominenten auch unterwegs sind. Und Tupac war vom Reichtum von Haitian Jack ziemlich beeindruckt. Die beiden haben sich dann in einem Club kennengelernt und hingen dann eine lange Zeit sehr eng auch gemeinsam rum. Haitian Jack soll ihm wohl auch eine Rolex geschenkt haben. Diese Rolex wird gleich nochmal eine Rolle spielen.
Ja, King Tut, interessant, ne? Das passt auch wieder zu diesem Umbenennungsding, was ich so angesprochen habe bei den Black Panthern, in Anlehnung an Tutanchamun,
Richtig, genau.
den Pharao, Tutanchamun, den King Tut, ne? Das hat auch wieder so diesen Vibe, das passt genau in diese Sparte. Und das ist dann auch wieder so ein Aspekt, der damit einhergeht. Das ist dann so etwas weiter als Black Panther, das kommt dann aus dem Bereich, ich glaube, Nation of Islam hießen die. Farrakhan ist da eine der prägenden Figuren gewesen. Und die sind dann so weit gegangen, dass die gesagt haben, Geschichtsschreibung ist rassistisch. Und das stimmt nicht, was da so steht. Und wir zweifeln das alles an. Und
Ja.
dann haben die so eigene Forschung betrieben und sehr geschichtsrevisionistisch dann irgendwie die Geschichte ausgelegt und dann beispielsweise gesagt, die Originaljuden waren schwarz und wir sind vertrieben worden aus dem gelobten Land, oder die Pharaonen waren in Wirklichkeit schwarz und das wurde revisionistisch betrieben, um uns und den Einfluss der schwarzen Rasse quasi zu tilgen. Das stimmt auch ein Stück weit. Also es gab schwarze Pharaonen, allerdings gehörten die halt nicht zur ägyptischen Hochkultur, sondern die waren weiter unten angesiedelt. Im heutigen Sudan, da gab es tatsächlich auch genau. Pyramidenpharaonen, schwarze Pharaonen. Die haben dann, glaube ich, später auch, da bin ich jetzt nicht so hundertprozentig drin, auch in Ägypten geherrscht teilweise. Das war aber schon nach dem Fall der ägyptischen Hochkultur. Also ägyptische Pharaonen, die müssten wahrscheinlich arabische Phänotypen so rum gewesen sein, dem Gebiet nach. Ne? Also außer natürlich Kleopatra, die ja tatsächlich eine Griechin war. Auch interessant, dass da so quasi die bekannteste Person, die bekannteste Herrscherin dann aus dem hellenistischen Raum kam. Aber ja, ich schweife ab.
Ja, du wolltest die Gelegenheit nutzen, um wieder mit deinem Wissen zu glänzen, gibst auch zu. Nein, aber trotzdem, eine sehr gute Erkenntnis, ein sehr guter Zusammenschluss, den du hier gebracht hast. Also Haitian Jack, so viel kann ich auch schon mal sagen, wird eigentlich in allen Erzählungen irgendwie als Bösewicht dargestellt. Ich habe mich mit seiner Vita so ein bisschen auch beschäftigt, aber nicht zu tiefgehend, weil das sonst einfach hier den Rahmen komplett gesprengt hätte. Es gibt viele Menschen, die Tupac vor Haitian Jack gewarnt haben, unter anderem auch Mike Tyson zum Beispiel. Wer ist dieser Jack? Also zunächst ist er, wie gesagt, irgendwann eingewandert, ich glaube in den, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, 60er oder 70er Jahren. Oder in den 80ern, spielt jetzt keine Rolle. Er ist also dann wirklich in die USA eingewandert, zieht zunächst Dealer ab und wird irgendwann Anführer einer Gang. Diese nennt er Black Mafia. Er verdient sehr viel Geld und kann irgendwann auch mit dieser Kohle, die er sozusagen durch diese kriminellen Geschäfte anhäuft, einen Friseursalon finanzieren an einem Hotspot. Hier weiß ich jetzt nicht genau, ob er da nur Betreiber war oder wie genau, ob das halt, was das eine Art, ob das ein Barbershop war oder was auch immer, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er scheinbar dort seine Kohle hinein investiert. Und die ist wiederum, dieser Friseur ist neben einer stadtbekannten Bar namens Manhattan Bar, in der viele Prominente ein- und ausgehen. Und dadurch lernte eben Jack unter anderem Tupac kennen, aber auch solche Leute wie Madonna und sowas gingen da wohl ein und aus. Tupac lernte wiederum durch Jack viele andere New Yorker Gangster kennen, wie eben den besagten King Tut, aber auch eine andere Person namens Jimmy Henchman. Und diese Männer, die hatten im Prinzip immer, sag ich mal, die hatten so einen sehr kriminellen Background, aber waren gleichzeitig auch Musikpromoter und haben versucht, irgendwie einen Eintritt in diese Musikbranche zu finden und zu gewinnen. So, weißt du?
Hieß der ernsthaft Jimmy Henchman?
Ob das sein echter Name war, weiß ich nicht. Wieso?
Ja, also Jimmy Handlanger, geilster Name aller Zeiten.
Ja, ist möglicherweise Gangster, Kunstname. Ja.
Der Handlanger von einem anderen Gangster ist ja. Bester.
Aber King Tut wiederum, ja, das wäre schon geil. King Tut wiederum ist in der Mitte der 90er ein Bodyguard. Und jetzt rate mal von wem. Ihr dürft alle dreimal raten.
P. Diddy.
Ja, also du wirst merken, oder ihr alle werdet merken, dass der Name Puff Daddy immer wieder in Erscheinung tritt. Ja, wir haben jetzt schon gemerkt, okay, Puffy nimmt Biggie unter Vertrag, ist so ein bisschen eifersüchtig und neidisch auf die Freundschaft und schwuppdiwupp kennt der ja dann auch einen von diesen Gangster-Dudes, mit denen Tupac rumhängt, ja? Also das behalten wir mal im Hinterkopf. Was merkt man, wenn wir hier so einen kleinen Status, einen Zwischenstand machen wollen? Man merkt, die kommerzielle Rap-Musik war damals im absoluten Aufbruch. Also dieses Hippity-Hop, was vorher irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er noch da war, wird abgelöst von so einem kommerziellen Rap. Und viele, viele Menschen wollten, wie ich eben schon sagte, etwas von diesem Kuchen abhaben. Es war ein regelrechtes Haifischbecken mit ganz vielen Charakteren und richtigen, sagen wir mal, Street-Gangstern, die eben auch Teil des Ganzen sein wollten. Und natürlich auch das Image auf der anderen Seite sehr stark geprägt haben. Also es war schon eine Zweckbeziehung gewissermaßen. So gehörten kriminelle Machenschaften und die Rap-Industrie irgendwie eng zusammen zu dieser Zeit. Ja, falsche Freunde sind jetzt so das Stichwort, was ich mir als nächstes fürs nächste Kapitel rausgeschrieben habe. Im November 1993 dreht Tupac gerade den Film Above the Rim in New York. Und irgendwann geht er mal wieder mit Haitian Jack und diesen Leuten halt feiern. Und auf einem Dancefloor trifft er die 19-jährige Ayanna Jackson. Die Situation wird im Prinzip so beschrieben, dass sie Tupac durch eine Bekannte kennengelernt hat und offensichtlich haben die dann einen sehr, sag ich mal, körpernahen Tanz vollzogen. Inwieweit das jetzt von ihr ausging, ist nicht ganz klar, aber zumindest hat sie wohl einen, war das so nah, so körpernah, dass viele Leute dachten, die beiden hätten Oralsex auf der Bühne gehabt, so auf dem Dancefloor so. Ne? Tupac brach das Ganze wohl aber auch ab und hat dann gesagt, okay, das geht mir zu weit so, ne? Also tanzen ist gut, aber nicht so sehr, sodass die beiden dann in ein Hotel gingen und dann sich regelmäßig innerhalb verschiedener Tage, ich glaube, das war so eine Woche ungefähr, getroffen haben und eben dementsprechend auch Sex hatten. Und dann gab es aber diesen einen Tag, das war also nachdem die sich ein paar Mal getroffen haben, Tupac war dann tagsüber drehen und dann haben die sich mal wieder getroffen und hingen dann teilweise auch mit den Freunden von Tupac rum und so. Und irgendwann gab es so diesen einen Tag X. Und da gibt es zwei verschiedene Erzählungen. Ayanna behauptet unter anderem in einem Interview von 2018, das ich mir auch angesehen habe, es gibt da so einen YouTube-Kanal, den wirst du wahrscheinlich kennen, der heißt Flat TV. Ist ganz cool, der Typ schafft es irgendwie, alle, die irgendwas mit der Hip-Hop-Branche in Amerika zu tun haben, vor die Linse zu bekommen und die irgendwie cool zu interviewen.
Ja, Flat TV kennt man, ne? Alle hassen den, ätzender Typ.
Warum ist er ätzender
alle, Typ? Alle hassen den, alle sehen den sehr, sehr kontrovers, aber alle machen Interviews mit dem. Also so eine gehasste, aber zeitgleich auch irgendwo wichtige Figur so.
Ah, okay, crazy. Das wusste ich jetzt nicht. Das würde mich mal interessieren. Das kannst du mir vielleicht später mal sagen. So, und jetzt beschreibt sie die Situation so, dass es da so eine Art Wohnzimmer gab und links, rechts zwei Schlafzimmer an diesem einen Tag. Tupac hat wohl immer irgendwie, also durch das Management von ihm, dann irgendwie Autos geschickt, um sie abzuholen. Ja. Sie kam dann dorthin und dann ist er mit ihr dann in ein Zimmer gegangen, weil er irgendwie so ein bisschen entspannen wollte, war irgendwie, hat einen stressigen Tag gehabt und wurde dann scheinbar von ihr erstmal massiert. Und dann gibt es diese Beschreibung ihrerseits, dass irgendwann auf einmal irgendwelche Typen reinkamen. Sie konnte gar nicht erklären, wer. Tupac sie festhielt. Und dann sind das solche, sag ich mal, relativ diffusen Gesprächsfetzen, wie sich das zugetragen hat. Jedenfalls schildert sie unterm Strich eine Vergewaltigung von Tupac und den anderen Leuten, von denen sie nicht genau weiß, wer das alles war. Nur der Name Haitian Jack fällt eben. Ja, das ist so ihre Version der Erzählung, die fangen dann scheinbar an, die Kleidungsstücke von ihr abzureißen, aber Tupac hält sie immer weiterhin fest und dann passiert das alles. Auf der anderen Seite gibt es die Erzählung, also es ist natürlich eine super krasse Geschichte, ne? Und es geht schon auch unter die Haut, wenn man das Video so sieht, wie sie es erzählt. Ne? Das ist definitiv ernst zu nehmen. Ne?
Ja, es ist geht nicht nur unter die Haut und ist nicht nur ernst zu nehmen, es ist ja auch eine Sache, die durchaus ja irgendwo sehr, sehr realistisch klingt, ja. Ne, wenn Tupac sich eben in so Kreisen bewegt, Zuhälter, Gangster, Leute, also allein durch die Zuhälterei, ne, Leute, wo ja dann auch, wie soll ich sagen, der Wert einer Frau anders definiert wird als in der normalen Gesellschaft oder wo halt eine Frau nicht so viel wert ist, deren Meinung vielleicht nicht so viel wert ist, ja. Ne, da klingt so eine Geschichte durchaus glaubwürdig, weil du ja eben meintest, so, es gibt so Parallelen zu Tyson, wo die ganze Geschichte ja vielleicht so ein bisschen erfunden war. Und das ist ja auch oft so eine Sache, die sich so abspielt in so, wie soll ich sagen, prominenten, wohlhabenden Kreisen. Ne? Also das ist so ein Phänomen, was man immer wieder leider bemerkt, dass dann so Leute mit so einem Höhenflug das Gefühl haben, ihnen kann niemand was anhaben. Der Fußballer Robinho zu Zeiten, als er in Mailand gespielt hat, da gab es eine Anschuldigung, dass der auf irgendeiner Party mit anderen Freunden zusammen eine Frau auch Gruppen vergewaltigt haben soll. Das ist dann, glaube ich, gegen eine ziemlich hohe Geldzahlung seinerseits eingestampft worden, sodass er nicht ins Gefängnis musste. Das hat relativ lange, war das offen, dass er ins Gefängnis musste. Auf der anderen Seite gibt es den Fußballer Benjamin Mendy, der bei Manchester United gespielt hat und der aufgrund von einer ebenfalls so gelagerten Beschuldigung dann auch ins Gefängnis musste. seine Karriere quasi verloren hat und wo dann irgendwie nach ein oder zwei Jahren rauskam, dass diese Anschuldigungen eben erfunden waren. Aber dieses Phänomen, dass jemand sich sowas ausdenkt, um dann irgendwie monetär zu profitieren oder so, das ist natürlich eher der negative Bruchteil. Ne? Ich denke, in den meisten Fällen wird das absolut stimmen. Vor allem, ja, wenn es sich dann auch in so Kreisen abspielt, in denen Tupac da ja nun mal unterwegs war. Ne? Das sind einfach Leute, die, ja, wo sowas nicht von der Hand zu weisen ist, beziehungsweise wo sowas irgendwie sehr, sehr realistisch scheint. Ne? Zumal das ja auch oft so dann auch nochmal so Gang-Initialisierungscharakter hat. Also in vielen Gangs ist das zum Beispiel gang und gäbe, gemeinsam Verbrechen zu begehen, um den gemeinsamen Bund zu stärken. Also auch so Gruppenvergewaltigungen sind tatsächlich in vielen Gangs, um so die geschäftliche Beziehung zu stärken, um was gegeneinander in der Hand zu haben, um so eine Vertrauensbasis zu entwickeln, tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig. Da gibt es auch ein sehr, sehr eindringliches Lied zu von Immortal Technique, Dance with the Devil, eigentlich so der beste Hip-Hop-Track, Storytelling-mäßig, den es gibt, und auch so der düsterste eigentlich. Aber wie gesagt, es ist durchaus ein Szenario, das ich mir sehr gut vorstellen kann.
Ja, also ich finde das, ich kann es gar nicht beurteilen, weißt du, auch als Tupac-Fan, so, was heißt Fan bin ich ja nun nicht mehr, aber ja, als jemand, der lange Zeit Tupac-Fan war, früher habe ich das natürlich für gelogen gehalten, ne? Und ich dachte, okay, das kann so nicht sein, ne? Aber ich will es zumindest mal auch nicht ausschließen, sagen wir mal so, aber
ja, klar will man das nicht glauben von seinen Idolen, ne? Gerade wenn man auch wirklich großer Fan ist und man hört sowas, dann will man nicht, dass es wahr ist. Das ist ganz natürlich so ein Abwehrmechanismus. Also auch wenn man die Leute nicht kennt, ergreift man irgendwie so unterbewusst Partei für die, ne? Das ist natürlich auch gefährlich.
Ja, es passt halt so gar nicht zu Tupac. Dazu sage ich gleich noch was. Und das ist das, warum, glaube ich, alle Welt denkt, dass es so nicht stimmen kann. Trotzdem will ich es halt nicht hundertprozentig ausschließen einfach, ne?
Also es passt halt nicht zu dem Bild, das man von ihm hat, ne? Aber jeder Mensch hat ja auch zwei Seiten. Also niemand ist ja nur eines. So, er hat jetzt nach außen was Bestimmtes verkörpert, aber man weiß ja auch nicht, in was für einer Situation er da war. Vielleicht war er auch in der Drucksituation durch diese Leute. Vielleicht hat er sich vor denen auch anders dargestellt, als er das in der Öffentlichkeit getan hat. Vielleicht war da auch Drucksituation ihm gegenüber. Also vielleicht wurde er da auch in was reingezwungen. Das ist ja alles möglich.
Ja, das kann, genau. Also nochmal, die haben ihm ja auch den Weg gezeigt zu viel, viel Geld, ne? Und ihn dann offensichtlich auch mit Kohle ausgestattet, ja. Also der hatte nichts, der kam aus dem Nichts, der hatte keinen Background, nichts, der hatte halt diese Alben, der hatte auch Filme, aber deswegen war er ja kein Multimillionär, so, ne. Das war durchaus ein Struggle. New York war auch damals schon eine super teure Stadt und so, ne. Also es war nicht so, dass der jetzt super reich war. Das ist, glaube ich, auch so ein ein Irrglaube vieler Menschen.
Ja, wie gesagt, ne, ich kann da auch nur noch mal drauf verweisen, auf diese Gang-Geschichte, ne, also dass das vielleicht auch so ein Ding war, dass man da einfach den Geschäftsbund stärken wollte und ja, das ist einfach Saugang und gäbe, ne? Und halt ja total ekelhaft und ignorant den Opfern gegenüber.
Ja, schrecklich. Total
richtig,
schrecklich.
Richtig fies. Aber wie gesagt, ne, Dance with the Devil, Immortal Technique, also das ist, das verkörpert, glaube ich, oder das drückt diese Mentalität von manchen Leuten, fasst das, glaube ich, sehr, sehr gut zusammen.
Ich glaube, das hast du hier schon mal reingebracht. Also zumindest im privaten Umfeld hast du das schon mal definitiv erzählt. Ja, total schrecklich, ey. Also Tupacs Geschichte ist so, also da gibt es auch wiederum verschiedene Erzählungen. Ich muss auch dazu vielleicht ganz kurz sagen, ja, wenn du anfängst, über Tupac zu recherchieren, ist das also überwältigend viel an Informationen und nicht im positiven Sinne. Du findest unglaublich viel Material. Auf Deutsch, auf Englisch. Also wie gesagt, der war weltweit beliebt. Die ganze Welt liebte ihn. Es gibt so, so viele Infos, sodass es relativ schwer ist zu sagen, was ist jetzt hier wirklich legit und was ist jetzt nur irgendwie ein Käse oder so, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Interviews von Ayana Jackson gesehen habe, auch bei Flair TV, dann ist das ja direkt aus ihrem Munde, sodass ich sagen kann, okay, diese Infos habe ich jetzt wirklich glaubwürdig irgendwo gelesen oder gehört in dem Fall, so, weißt du? Aber es gibt natürlich auch Informationen, die ich jetzt in anderen YouTube-Videos gesehen habe oder auf irgendwelchen Online-Artikeln. Es gibt unglaublich viel im Internet. Daher bin ich sozusagen auf zwei Varianten gestoßen von Tupacs Geschichte. Die eine Variante war, dass er Sex mit ihr hatte und dann irgendwie einfach rausging, um zu schlafen. Ja, dass er nicht wusste, was dann passiert ist. Die andere Variante ist, ja, er hatte Sex mit ihr, aber wie gesagt, das war alles, beide wollten das, ja. Und dann kamen sozusagen währenddessen schon diese Typen rein und er wollte das nicht und also ihm war das unangenehm und ging dann raus.
Ja, das ist ja super eklig auch, ne, dass er dann quasi, also so oder so, die Frau dann einfach alleine lässt in dieser Situation mit diesen Leuten, die dann reinkommen, random, die wird sich ja auch ausgeliefert gefühlt haben und da ist ja auch, also auch wenn er jetzt dann vielleicht sagt, er wusste nicht, was da passiert, aber es ist doch klar, was für eine Intention diese Leute haben, wenn die dann da so ein Hotelzimmer betreten, wo eine nackte Frau irgendwie ist, die gerade einen intimen Moment hatte und der Mann, mit dem sie einen intimen Moment hatte, verlässt dann das Zimmer. Also bitte, das ist doch, was ist denn das? Das ist ja abartig.
Die zweite Geschichte ist nicht sehr heldenhaft.
Ja, das ist nicht nur nicht heldenhaft, das ist ja quasi,
aber sie also definitiv wäre er in beiden Fällen kein Täter, kein Vergewaltiger, weil sie ja einvernehmlichen Sex hatten. Aber wenn die zweite stimmen sollte, dann weiß ich nicht. Er hat ja zumindest den Raum verlassen, als er merkt, dass andere Typen da reingehen, während da eine Frau alleine ist. So, das ist auch nicht besonders heldenhaft. Und dann geht das irgendwann weiter. Also sie beschreibt das so, dass irgendwann nur noch der Manager von Tupac drinne war, von dem sie aber wirklich sagt, also Tupac habe dann wohl als erstes den Raum verlassen, die anderen haben weitergemacht, sie hat definitiv Haitian Jack identifiziert, wusste aber nicht, wer noch dabei war, dann ist von irgendeinem Nigel die Rede und von einem Trevor oder einem Trevor, der auch den Spitznamen Nigel hat oder andersrum, das wird so ein bisschen diffus. Und dann gibt es eben diesen Manager von Tupac, der dann mit ihr alleine war, der ihr versucht hat zu sagen, so hey, bitte beruhige dich. Also der war wohl eher ihr zugewandt und zurückhaltend und so komisch das jetzt in dem Moment auch klingt, irgendwie für sie da, hat aber gleichzeitig scheinbar so versucht, so beschreibt sie es, Wind aus den Segeln zu nehmen und sie davor zu behüten oder davon abzuhalten, jetzt zu eskalieren oder so oder die Polizei zu rufen.
Ja, was heißt für sie da? Der wollte, der hat, das war kalkuliert, der wollte Schadensbegrenzung betreiben, ne? Der hat einfach sein Protégé geschützt, also als Manager von Tupac war dem daran gelegen, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Dem war die Person wahrscheinlich scheißegal, der wollte einfach nur, ja, Schadenbegrenzung betreiben.
Schadenbegrenzung, denn er sagte wohl auch sowas, so sagt sie zumindest, denk doch bitte daran, was bei Mike Tyson passiert ist. Also hier haben wir genau diesen Punkt, ja. Mike Tyson sagt übrigens, für den ist die Sache auch ganz klar, der zieht natürlich die Parallele zu seinem Fall und sagt so, hey, nee, das muss da auch irgendeine erlogene Geschichte sein.
Ja gut, der sieht da seine Parallele, ne? Der vermischt da seine, man macht ja oft den Fehler, seine eigenen Erfahrungen dann einzubringen und seine Geschichte mit einer anderen Geschichte zu vermischen. Das, also er kennt Tupac vielleicht, aber er kann es halt von außen nicht beurteilen, wenn er nicht dabei war.
Also es ist irgendwie übel. Es ist total schwierig. Irgendwann verlässt sie das, ja genau, also irgendwann verlässt sie wohl diesen Raum und dieses Zimmer und dann rennt sie, glaube ich, zum Aufzug und dann sind dann die ersten richtigen Mitarbeiter des Hotels und so wird sie dann rausgeleitet. So. Wie gesagt, also was dort in diesem Zimmer genau passiert ist, ist unklar. Ich halte alles für möglich so richtig, aber trotzdem halte ich auch Tupacs Perspektive für sehr glaubwürdig, denn, und jetzt kommt mein Punkt, er hat sich in seinen Texten immer, und ja, Leute, ich weiß jetzt, was ihr vielleicht denkt, das eine schließt das andere nicht aus, und das kann ja auch sein, aber ich möchte jetzt zumindest halt das sagen, wofür man Tupac kannte. So. Er hat sich immer für die Rechte der Frauen eingesetzt. Er war von Haus aus, lernte er, für Frauen auch da zu sein. Also der hatte eine sehr, sehr, sehr starke Mutter, eine alleinerziehende Mutter, wuchs alleine mit seiner Stiefschwester auf und hat zum Beispiel Songs gemacht wie Brenda's Got a Baby, wo es halt wirklich um Frauen geht, um Frauenrechte. Also der war jemand, der sozusagen immer pro Frau war. Obwohl der auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr, sehr beliebt bei den Frauen war, war der immer jemand, der, ja, wie man sagt, wie man sagen soll, der sich eben für Frauenrechte einsetzt. So, ne? Und das ist so, das passt so gar nicht zu dieser vermeintlichen Tat, die ihm dort vorgeworfen wurde. Zudem kommt, wie ich gerade schon sagte, er war von Frauen umzingelt und hätte das also theoretisch auch gar nicht nötig gehabt.
Ah, das ist immer ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Ne? Also ich habe früher, als ich so jugendlich war, auch so gedacht, wenn dann irgendwie so Sachen im Raum standen und dann irgendwie so, keine Ahnung, kam, ja, hat die Person das nötig gehabt, aber das ist auch so schwer einzuschätzen. Das heißt ja, er war beliebt bei Frauen. Es kann ja schon reichen, dass eine Frau ihn dann abgelehnt hat, dass ihn das getriggert hat. Oder dass er, weiß ich nicht, was bestimmte Fantasien einfach ausleben wollte. Also dieses, hat er es nötig gehabt, hat er es nicht nötig gehabt, das ist sehr, sehr gefährlich. Da bin ich absolut raus aus der Nummer. Und auch, dass er sich für die Frauenrechte eingesetzt hat, das ist vordergründig, das heißt erstmal nichts. Es kann ja sein, dass er trotzdem ein relativ beschissenes Frauenbild hatte oder von einer bestimmten Frauengruppe ein beschissenes Frauenbild, das er irgendwie unterteilt hat in, weiß ich nicht, starke Frauen und so Frauen, die ihm dann so nachhingen, vielleicht so Groupie-mäßig, dass er die eher abwertend gesehen hat. Also das sind alles so Kategorien, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist auch so, ja. Man kann ja Leuten auch nie hinter den Kopf gucken, ne? Und man weiß ja nicht, was er da vielleicht möglicherweise für Dinge im Kopf hatte und welche Triebe. Also Tupac soll immer höflich zu Frauen gewesen sein und respektvoll, aber unterm Strich ist das vielleicht auch nur eine Seite, die man so kannte in der Öffentlichkeit. Der Cousin jedenfalls von Tupac erzählte darüber hinaus, dass er wohl im Nachgang mit Ayanna Jackson auch gesprochen habe. Er berichtet, dass sie die Geschichte wohl aufrecht hielt, um in Sicherheit zu sein, was auch immer das bedeuten soll. Es gibt viele Menschen, die in Tupac ein politisches Opfer gesehen haben, da er eben an vielen Stellen aneckte und das System kritisierte. Und gleichzeitig scharte er auch Menschen um sich herum, denen er eine Stimme gab. Charles Ogletree Jr., ein relativ bekannter Anwalt und auch Professor an der Harvard Law School, der auch Tupac in einer Reihe von Fällen vertreten hat, stellte fest, dass Menschen in der Strafverfolgung Tupac nicht nur mochten, sondern ihn auch verachteten. Dies war nicht nur eine Person, die sprach, sondern jemand, der eine Anhängerschaft unter denen hervorbrachte, die Probleme mit der Polizei hatten. Diese Verhandlungen von Haitian Jack und Tupac liefen unabhängig voneinander und Tupac versuchte für ein Jahr lang ungefähr, so lange dauerten die Verhandlungen, mit Haitian Jack und seinen Kollegen nichts zu tun zu haben. Er hat so ein bisschen den Kontakt gemieden und soll wohl auch teilweise schlecht über sie gesprochen haben. Insbesondere Jimmy Henchman war es, der, den das deutlich missfiel. Jimmy Henchman war wohl auch dafür bekannt, dass er nochmal radikaler gewesen sein soll als Haitian Jack. Am 30.11.1994 ist Tupac dann wieder in New York. Er bekommt einen Anruf von Jimmy Henchman, der ihm ein Geschäft vorschlägt. Tupac soll für $7,000 ein Feature mit dem Rapper Lil Sean aufnehmen. Also nicht Lil John, den man später kennenlernt, sondern Lil Sean. Tupac, der die Kohle braucht, geht auf diesen Vorschlag ein und begibt sich zum New Yorker Quad Studio. Das war so ein Tonstudio in der Stadt. Er hat an seiner Seite seinen Manager Freddie Moore und seinen sehr, sehr, sehr engen Freund Stretch. Nichts ahnt, wird er in der Lobby von drei bewaffneten Männern überfallen, die ihn auffordern, seinen Schmuck herauszurücken. Tupac wehrt sich und wird 5-mal angeschossen. Das ist also, wie gesagt, ein Jahr ungefähr später. Ihm wird Schmuck im Wert von $40,000 gestohlen. Jedoch nehmen die Täter nicht die Rolex mit, die ihm Haitian Jack einst schenkte. Häufig wird das als Nachricht an Tupac interpretiert. Im Studio befanden sich auch, das weißt du bestimmt, Puff Daddy, Lil Caesar und eben Biggie.
Ja, die Bilder davon kennt man, ne? Also dieser Studioaufmarsch, wo dann da die verfeindeten Gangs quasi kommen, also die Crews auflaufen und Tupac da im Studio konfrontiert wird. Das hat man schon mal gesehen.
Ja, das sind auch so ganz bekannte Aufnahmen, wie so die Rapper dieses Studio verlassen und Tupac wird so irgendwie auf so einer Trage weggetragen, hat irgendwie so eine Art, ja, notdürftige Verarztung irgendwie an der Stirn. Also insgesamt wurde er eben 5-mal getroffen, 2-mal am Kopf. Also er hat da Riesenschwein gehabt, dass er es überlebt hat.
Ja, das ist ja auch crazy, ne? Mit dem 2-mal in den Kopf geschossen, spricht eher für so ein etwas kleineres Kaliber. Aber trotzdem absoluter Wahnsinn, dass er das überlebt hat. Und das ist natürlich, ja, auch dann so ein, das hilft natürlich, diesen Straßenmythos dann auch zu stärken, ne? Also, ja.
Ja, das war für ihn das Ding. Das war für ihn das Ding, klar.
Und als 50 Cent bekannt wurde, da war das ja auch so sein Riesending, ne?
50 Cent.
Der, glaube ich, am Anfang in jedem Interview, ich war schon fast genervt, ja, weil er in jedem Interview quasi immer erwähnt hat, dass er mehrfach angeschossen wurde. Also ich kann mich echt erinnern, so jedes Interview in der Anfangszeit hatte immer diesen Satz, yeah, you know, I got shot 9 times. Ja, und genau. Es war immer so, Junge, wir wissen es langsam so, du bist 9-mal angeschossen worden, es ist langsam gut.
Genau, ja, ja, das war ein Selling Point, definitiv. Überhaupt rühmen die sich ja damit, wenn sie mal im Gefängnis waren und sowas. Ne? Das ist ja alles irgendwie Teil des Ganzen. Ja, und das produziert, also diese Kultur, ja, deswegen sehe ich das natürlich heute auch mit ganz anderen Augen, produziert ja auch Vorbilder ohne Ende. Falsche Vorbilder. Negative Weltbilder, weißt du?
Ja, ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, so im Prinzip ist Hip-Hop, wenn man es genau nimmt oder wenn man das so richtig krass feiert, auch eine ganz schöne Loser-Musik so teilweise, ne, weil das einen so selbst so klein hält, weil das so eine Opfermentalität ja, und so genau. Eine Ghetto-Mentalität, aus der man nicht mehr rauskommt. Und wenn man das wirklich hart feiert und nicht irgendwie hinterfragt und die Leute nicht als Kunstfiguren sieht, dann hat man, glaube ich, eine ganz, ganz schräge Weltsicht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ungesund, wenn man da nicht mit der nötigen, ja, wie soll ich sagen, Kompetenz dran geht, das auch zu analysieren und zu hinterfragen.
Ja, ja, genau das. Also das ist, ich glaube, auf der einen Seite das Mindset, was, wenn es jetzt, sage ich mal, um sehr depressive Songtexte oder sowas geht, ja, wenn du den ganzen Tag nur so Depri-Rap hörst, dann wirst du auch Depri, so ungefähr, ja. Ich meine nicht depressiv, sondern einfach schlecht gelaunt. Und auf der anderen Seite hast du einfach auch schlechte Vorbilder. Keine Frage, es ist so. Also Gerüchten zufolge erhielt Tupac am nächsten Tag wohl eine Nachricht von Henchman, der sich zur Tat bekannte, aber das ist halt einfach ein Gerücht. Tupac wiederum entwickelte eine eigene Theorie. Er war davon überzeugt, dass Puffy, Biggie und Stretch ihn hintergangen haben, damit Henchman seine Rache ausüben konnte. Er war auch der Meinung, dass King Tut einer der Schützen war. Kleine Randbemerkung, erst Jahre später, und zwar im Jahr 2011, bekannte sich ein Mann namens Dexter Isaac für $2,500 Tupac angeschossen zu haben, bekannte sich dazu. Also er war wohl auf jeden Fall einer dieser drei Typen, die ihn da überfallen haben. Tupac stand am nächsten Tag vor Gericht, der verließ also entgegen ärztlicher Ratschläge das Krankenhaus. Und das ist auch so eine ganz bekannte Aufnahme von ihm, wie er da im Rollstuhl reingefahren wird mit eben, wie gesagt, dieser Kopfbandage und irgendwie überall verarztet und nicht in der Lage, selbst zu gehen. Aber dennoch war es ihm wohl wichtig, dann dort für seine, aus seiner Sicht, Gerechtigkeit eben einzustehen. Es änderte aber nichts daran, dass er im Jahr 1995 wegen sexueller Belästigung von Ayanna Jackson oder halt Vergewaltigung viel eher, ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler hier, zu 1,5 bis 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Diese Strafe trat er dann am 14. Februar 1995 an. Ja, während seiner Haftzeit war er dennoch sehr, sehr, sehr erfolgreich aus musikalischer Sicht. Und zwar platzierte sein Album Me Against the World den ersten Platz der amerikanischen Albumcharts. Und ja, er war einfach sehr erfolgreich, ohne sozusagen was davon zu haben. Zu jeder Zeit wiederum hat er beteuert, dass er unschuldig sei und dass diese Anschuldigungen nichts als Lügen waren. Er saß insgesamt 9 Monate im Gefängnis, bis er vom Chef des Musiklabels Death Row, Shug Knight, gegen eine Kaution von ungefähr $1,5 Millionen freigekauft wurde. Ja, Tupac und Death Row. Etwa im Oktober oder November, da habe ich auch verschiedene Quellen gefunden, kam Tupac dann wieder frei, nachdem Shug eben diese Kaution bezahlt hatte. Er flog wohl sofort nach L.A., wo er einen Plattenvertrag unterschrieb und begann mit der Arbeit an seinem Doppelalbum All Eyes on Me, welches nur noch 2 Wochen fertiggestellt wurde. Also es war das, was ich eben schon gesagt habe, er war wohl direkt im Studio und hat 24/7 produziert und aufgenommen. Ein Jahr später, also nach diesem Vorfall am 30.11.1994, eben am 30.11.95, wurde Tupacs langjähriger Freund Stretch in New York regelrecht hingerichtet. Also auch er kam dann durch Schüsse ums Leben. All Eyes on Me erscheint am 13. Februar 1996, also, jetzt genau zuhören, 7 Monate vor seinem Tod. Falls dir aufgefallen ist, jetzt haben wir schon zum zweiten Mal die Zahl 7. In einer Zeitspanne von weniger als einem halben Jahr verkaufte sich das Album mehr als 5 Millionen Mal. Wer ist jetzt dieser Shug Knight und was hat es mit diesem East Coast-West Coast-Krieg überhaupt auf sich?
Ja, Shug Knight, nochmal ganz kurz anzumerken, ne, den hatten wir auch schon in einer Folge kennengelernt, und zwar in der Folge, in der es um Antron Singleton ging, Big Lurch, der seine Mitbewohnerin ja getötet und aufgegessen haben soll. Der war Horrorcore-Rapper und Shug Knight war sein Label-Boss und hat ihn mutmaßlich mit Drogen versorgt, Angel Dust, genau. PCP und so weiter, um ihn aggressiv zu halten, um ihn in dieser aggressiven Stimmung zu halten, um auch die aggressive Musik zu machen. Also das sagt schon einiges über den Charakter Shug Knight aus, wenn das denn so stimmen sollte, ne? Da, ja, sehr, sehr umstrittene Figur.
Ja, wenn man später so hört, was er so gemacht hat, kann man sich das durchaus vorstellen.
Ja, sitzt ja auch aktuell im Gefängnis wegen Totschlags, glaube ich zumindest, ne? Und dass er da auch Künstler eingeschüchtert hat oder Mitarbeiter, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das passt zu der Charakterzeichnung, die man immer wieder über ihn hört. Also sehr, sehr unerfreulicher Mensch, gefährlicher Mensch.
Shug Knight war ein ehemaliger Footballer und Bodyguard. Er gründete im Jahr 1991 sein Label Death Row. Unter anderem gemeinsam mit Dr. Dre, der wiederum ein ehemaliges Mitglied von NWA war. Das war also, falls ihr es wisst, die sozusagen die erste Compton-Gangster-Rap-Crew um Eazy-E herum. Quasi einer der Gangster-Rap-Pioniere, wenn du so willst. 1992, ja, kann man so sagen, ne? 1992 wurde dann das erste Album von Death Row veröffentlicht und das war halt nichts weniger als The Chronic von Dr. Dre, was ja bis heute ein Klassiker im Hip-Hop ist. Spätere Künstler von Death Row waren Des Dillinger, Corrupt und Snoop. 1993 folgte das ebenfalls kommerziell erfolgreiche Soloalbum Doggy Style von Snoop. Bis 2006 verkaufte Death Row Records, welches seit 2001 nur noch The Row Record hieß, insgesamt über 50 Millionen Alben. Also durchaus sehr, sehr erfolgreich. Ja, Shug Knight wuchs in Compton auf und war früh Mitglied einer Straßengang. Aufgrund seiner guten Footballleistung erhielt er ein Stipendium an der University of Nevada. Und so schaffte er es als Nachwuchsspieler auch einige Einsätze beim NFL-Team Los Angeles Rams zu spielen. Da wäre jetzt bestimmt etwas, wo der Mike nochmal irgendwie irgendwas aus dem Nähkästchen plaudern könnte als alter Football-Fan, ja. An dieser Stelle schöne Grüße gehen raus. Allerdings hatte Shug Knight sehr, sehr schlechte Leistungen an der Universität, sodass er eben sein Stipendium verloren hat und damit auch seinen Studienplatz. Nach dem Rausschmiss aus der Uni arbeitete er zunächst als selbstständiger Konzertpromoter und später als Bodyguard. Und Shug Knight wird eigentlich durchgehend in vielen Berichten, die man so liest oder hört oder sieht, als gewaltbereit dargestellt. Er war bekannt für aggressive Geschäftspraktiken. So übte er Gewalt aus, wenn zum Beispiel Death Row-Mitarbeiter in Ungnade gefallen sind. Es ist die Rede von Einschüchterungen oder auch von Sicherheitsleuten, die misshandelt wurden. Ja, ganz genau. Auch Rivalen sollten wohl gestalkt worden sein, heißt es. Da gibt es zum Beispiel ein Gerücht, das aber nicht stimmt, nur aber um das mal zu hören, also welchen Ruf er da so hatte, war, dass er wohl zum Rapper Vanilla Ice ging und ihn dann irgendwie kopfüber aus so einem Balkon rausgehangen hat, bis er dann bereit war, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben. Vanilla Ice dementiert das, er sagt, okay, er wurde dazu gezwungen und ja, der war schon in meinem Zimmer mit so einer Crew von Leuten, aber so weit ist es dann doch nicht gekommen, er hat den Vertrag auch so unterschrieben. Das war scheinbar kein musikalischer Vertrag, ich weiß nicht genau, was jetzt die Vertragsinhalte waren, jedenfalls hat durch diesen Vertrag Shug Knight eine Menge Kohle bekommen und mithilfe dieses Geldes soll er wohl später auch Death Row gegründet haben. Also kein so angenehmer Zeitgenosse. Zusätzlich ist es so, dass es wohl auch korrupte Polizisten beim LAPD gab, die als Vollstrecker, Leibwächter und Schläger für Shug arbeiteten. Er soll darüber hinaus auch Waffen besessen haben.
Ja, und was man kurz noch sagen muss, diese Verknüpfung Polizei und ja Mächtige im Musikbiz oder im Hip-Hop-Bereich, das hatten wir doch jetzt in Deutschland auch vor kurzem. Da kam doch raus, dass Bushido irgendwie Angehörige von einem Berliner SEK, glaube ich, quasi auch als private Leibwächter angeworben und benutzt hat, gemietet hat quasi. Da gab es doch auch eine Riesenwelle.
Ja, ja, gibt es scheinbar überall, ne? So, und jetzt gab es 1995, jetzt ist so langsam, jetzt nähern wir uns so diesem East Coast-West Coast-Krieg an. Also wir haben erstmal festgestellt, dass Shug Knight eben so dunkle Machenschaften hatte und durchaus gewaltbereit war. Jetzt gibt's 1995, Tupac war ja im Gefängnis, diese Source Awards. Also Source ist so die Hip-Hop-Zeitschrift in den 90ern. Damit die, in Deutschland gab es die Juice als deutsches Pendant. In Amerika, das ist so der Klassiker von dort, war es die Source. Und da konnten dann dementsprechend nur Artikel über Rapper platziert werden. Und wer es da reingeschafft hat, der hat es, glaube ich, auch wirklich in dieser Musikbranche geschafft.
Ja, später dann gekauft vom mäßig erfolgreichen Rapper Ray Benzino, mhm, der aus der Source mehr so ein Instrument zur Selbstbeweihräucherung gemacht hat und dadurch quasi den Untergang der Source auch eingeläutet hat. Aber damals war das tatsächlich aussagekräftig. Da wurden Alben geratet, da wurden Künstler vorgestellt, ja, und gepusht. Ja. Und Benzino hat das dann mit seinem Kleinkrieg gegen Eminem und vor allem seiner Selbstbeweihräucherung doch ganz schön gegen die Wand gefahren, das Ding.
Ja, und Eminem hat ihn auch einfach zerrissen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Genau, also Shug Knight gewinnt dann irgendwie einen Preis, rennt auf die Bühne und stellt Puff Daddy in aller Öffentlichkeit bloß. Er schaut in die Menge und sagt, eine Sache will ich noch loswerden. Jeder Künstler da draußen, der ein Künstler sein will und ein Star bleiben möchte, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Producer versucht, in allen Videos dabei zu sein, auf allen Aufnahmen und dort herumtänzelt, der sollte zu Death Row kommen. Also Biggie, oder nein, Puffy war halt eigentlich, wenn man sich diese ganzen Bad Boys Video ansieht, immer mit dabei. Es gibt immer irgendeine Aufnahme, wo der irgendwie kurz tanzt oder so Bad Boy im Hintergrund sagt. Das, ja, also man konnte es, ich habe es immer als Stilelement begriffen, aber es ist, glaube ich, wirklich eine Geltungssucht, das kann man so sagen, ja. Am selben Abend hatten Dre und Snoop einen Auftritt eben bei diesen Source Awards und wurden halt direkt ausgebuht. Dieser East Coast-West Coast-Konflikt eskalierte aber dann durch zahlreiche weitere Zwischenfälle. Am 23. September 95, das war so mit eigentlich, heute wird gesagt, das war sozusagen der schlimmste Mord in dieser ganzen Rap-Geschichte, weil der eigentlich alles andere ausgelöst hat, wurde der enge Freund von Shug Knight oder ein enger Freund von Shug Knight namens Big Jake bei der Geburtstagsparty von Jermaine Dupri, auch ein Rapper, vielleicht erinnern sich noch ein paar von euch an den, erschossen. Zu dieser Party waren sowohl Puff Daddy als auch Shug Knight eingeladen. Das Ganze fand in Atlanta statt. Das war so eine Art Place to be für die Hip-Hop-Community und weitere Straßengangster waren eben ebenfalls auch dort. Und natürlich auch Haitian Jack, der in einem Interview was zu erzählen hatte, was dort passiert ist. Zunächst kam es irgendwie zum lautstarken Streit zwischen Shug und Puff Daddy. Anschließend flogen wohl auch Fäuste. Big Jake war ein hochrangiger Gangster der OG Pyro Gang. Also letztendlich waren das die Bloods. Ja, vielleicht wisst ihr das da draußen. Es gibt ja in Amerika so die zwei großen Gangs, Platz und Crips. Die Platz sind halt diese mit den roten Farben und Crips sind die mit dem blauen und ein ja, so eine Untergang sozusagen von dem Platz ist eben dieses, sind die Pyro Platz. Die haben auch verschiedene, es gibt tausend verschiedene Ableger, ne?
Ja, es gibt tausend verschiedene Ableger. Sets nennt sich das, Crip-Sets, Blood-Sets und die, ja, die sind nicht unbedingt blau oder rot, das sind die dominanten Farben. Es gibt auch Blood-Sets, die mit so grünen Klamotten, Cash Money irgendwas heißen die und dann, ja, haben die grüne Klamotten, weil das wie der Dollar grün ist. Die tragen grüne Chicago Bulls Klamotten beispielsweise. Es gibt gar keine grünen Chicago Bulls Trikots, haben die nie benutzt. Die werden quasi extra für diese Gangkultur hergestellt, weil Bulls so ein Akronym ist, Bloods usually live longer and stronger, deswegen tragen die Bulls-Klamotten. Und ja, wie gesagt, grün ist dann halt dieses Cash-Money-Murder-Set. Und ja, also es gibt unterschiedliche Farben, die dann ja unterschiedliche Aufnahmeriten, unterschiedliche Handzeichen, Tattoos. Das ist irgendwie eine sehr, sehr crazy Parallelwelt.
Ja, genau. Das ist so eine ganz eigene Symbolik für sich auch, ne? Ja, genau. Ja, Shug Knight ist ebenfalls Mitglied der Mob Pyro Bloods. Und so bezichtigt er eben Bad Boy, Drahtzieher des Vorfalls gewesen zu sein. Es heißt, dass Puff Daddys Bodyguard und rechte Hand Anthony Wolf Jones Big Jake erschossen haben soll. Das im Hinterkopf behaltend hat es letztendlich dazu geführt, dass Puff Daddy eine riesige Angst entwickelt hat, irgendwann Opfer von Shug Knight zu werden. Und möglicherweise war das der Grund, wieso vieles dazu gekommen ist, was später passiert ist. Also während Tupac im Gefängnis war, veröffentlichte Bad Boy den Track Who Shot Ya von Biggie. Dieser Song wird von vielen oder wurde zumindest von Tupac als freche Provokation verstanden, weil Who Shot Ya bedeutet ja so viel wie Wer hat dich erschossen? Oder Wer hat dich angeschossen? Und das könnte natürlich eine direkte Anspielung auf den Vorfall 1994 gewesen sein. Als Tupac dann rauskommt, veröffentlicht er verschiedene Diss-Tracks gegen Biggie und Puffy, da er überzeugt war, dass diese ihn verraten haben und für die Schüsse auf ihn verantwortlich waren. Hit 'em Up, das habe ich eben schon gesagt, das ist so der bekannteste Song eigentlich. Er macht sehr viele Witze über das Körpergewicht von Biggie und behauptet unter anderem, mit seiner Frau geschlafen zu haben. Also auch sehr viele Sprüche unter der Gürtellinie, so wie es bei Rap eben so ist. Aber unter anderem sagt er eben auch sowas wie Five Shots couldn't drop me. Five Shots couldn't drop me, I took it and smile. Ne, also fünf Schüsse konnten mich nicht umbringen, ich habe sie genommen und gelächelt. So.
Ja. I got shot 9 times. Naja, das ist dann so, ja, das Gangster-Image pflegen, ne? Ein bisschen piesacken, ein bisschen battlen, ein bisschen auf dicke Hose machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist also eine Kriegserklärung. Ne? Also der kam raus, um definitiv richtig seine Wut rauszulassen, seine Aggressionen freien Lauf zu lassen und halt irgendwie nach vorne zu gehen. Ne? Der hat sich nicht versteckt oder so. Jetzt ist es, wie gesagt, also dann gab es halt diese Diss-Tracks, diese eine mögliche Provokation von Biggie bei Who Shot Ya und definitiv aber so die Antwort mit Hit 'em Up, ein Song, wo wohl auch Biggie dann wohl, glaube ich, auch geweint hat, das habe ich an einer Stelle gelesen, denn Biggie war eigentlich insgeheim, der war ja nicht nur Fan von Tupac, der war immer noch Freund, also er wollte Freund sein, der wollte diesen Streit nicht, das wird immer wieder an ganz vielen Stellen klar, also das ist, das glaube ich auch, dass ich weiß nicht, ob der eine Song eine Provokation war seinerseits oder nicht, aber de facto ist es so, dass er, glaube ich, sozusagen zwei verschiedene Stimmen in seiner Brust hatte. Auf der einen Seite sein Geschäft, sein Business, seine Erfolge, die er dann endlich auch durch Bad Boy feierte und auf der anderen Seite irgendwie die Freundschaft zu Tupac, weil Tupac immer so eine Wahrheit auch irgendwie verkörpert hat und ihn dann auch musikalisch und freundschaftlich so oft unterstützt hat. 1996 gab es dann einen anderen Hip-Hop-Award, der hieß Soul Train Award. Den erhielt auch Tupac. Allerdings durfte er den Preis nicht entgegennehmen, weil man ihn nicht in den Saal ließ, da Biggie und Puffy bereits darin waren. Das war natürlich eine gewisse Demütigung für Pac. Biggie gewann an dem Tag auf jeden Fall auch einen Preis, den er wiederum entgegennehmen durfte. Ne? Man merkt also, diese Fehde entwickelt sich in verschiedene Richtungen und hat verschiedene Gesichter. So ist die Rede davon, dass verschiedene Konzerte eskalierten, dass es Schlägereien gab, dass Hip-Hop sich insgesamt in eine ziemlich gefährliche Richtung entwickelte und dass halt Rapper immer wieder mit einer Entourage aufgetreten sind, die aus verschiedenen Problemvierteln auch stammten, aus ihrer Heimatstadt. Und dort war eben Gewalt als Problemlösung fest etabliert. Nun hat jetzt Tupac bei Death Row unterschrieben. Und er hatte dennoch eine Managerin zu der Zeit, eine sogenannte Lila Steinberg. Und sie war der Meinung, dass Tupac zum einen bei Death Row viel zu wenig Geld verdiente. Also sie sagt, er hatte nicht wirklich Zugriff auf all sein Geld bekommen. Und Shug Knight soll praktisch die gesamte Kohle von ihm irgendwie ja verwaltet haben oder in der Hand gehabt haben und ihm sozusagen das zu geben, was er gerade wollte. Tupac erhielt zwar $1 Million und besaß auch mehrere Häuser, allerdings stünde das in keinem Verhältnis zu den Einnahmen, die durch seine Plattenverkäufe wirklich erzielt worden sind. Es soll ein erheblicher Teil an ihm vorbeigeflossen sein. Zudem behauptet sie, dass Tupac, wenn er die Wahl gehabt hätte, nicht bei Shugs Label unterschrieben hätte. Er habe das sozusagen aus purer Verzweiflung gemacht, weil er eben eine relativ lange Haftstrafe doch vor Augen hatte und in der Freiheit leben wollte und sich ja scheinbar auch für unschuldig hielt.
Ja, und von Shug natürlich auch die Kaution bekommen hat. Ne? Und so ein Typ wie Shug Knight, der zahlt so eine Kaution natürlich nicht irgendwie, weil er ein guter Mensch ist. Das ist eine Investition für den. Der wird wahrscheinlich dann einfach das mit verbunden gewesen sein, dass dafür dann halt auch natürlich ein Vertrag bei Death Row unterschrieben wurde.
Nee, genau. So. Und jetzt hat er eben diesen Deal. Ne? Also er hat gedacht, so Steinberg, dass er diesen Deal schnell eingehen kann. Er liefert Shug 3 Alben, das war wohl Vertragsbestandteil und dann hat er wieder seine Freiheit und kann sein Ding machen, so ungefähr. Ne? Aber sie selbst glaubt nicht, dass es so einfach gegangen wäre. Tupac hatte eben mit All Eyes on Me dieses Doppelalbum, das galt quasi als zwei Alben. Man hört auch häufig oder ich habe häufig gelesen, dass das so der Grund war, warum der überhaupt dieses Doppelalbum gemacht hat, um eben möglichst schneller diese Pflicht zu erfüllen bei Death Row. Und erst nach seinem Tod erschien dann das dritte Album namens The Don Killuminati, The Seven-Day Theory. Bei diesem Album nannte er sich aber nicht Tupac, sondern gab sich selbst das Pseudonym Machiavelli.
Ja, nach Niccolò Machiavelli, italienischer Staatsmann und Politiker.
Ja, das ist vollkommen richtig, denn das soll wohl jemand sein, dessen Bücher er intensiv im Gefängnis gelesen hat.
Machiavellismus, eine Lehre, die nach Machiavelli benannt ist.
Dazu kommen wir gleich nochmal. So, und also während die Rapper sozusagen von Death Row und aber auch von der East Coast, da gab es ja auch nicht nur Biggie, da gab es ja auch solche Leute wie Nas und Jay-Z und sowas, diesen East Coast-West Coast-Krieg weiter anheizten. Und also nochmal, wir sind jetzt irgendwie Mitte der 90er, dieser ganze kommerzielle Mainstream-Boom von Hip-Hop profitiert auch gleichzeitig von diesem Gangster-Image, ja. Gab es gleichzeitig Versuche, die Lage zu beschwichtigen. So betonten verschiedene Rapper, also auch Biggie, ne, von allen Seiten, dass es eigentlich nur ein Streit zwischen zwei Labels war, beziehungsweise sogar zwei Rappern, wenn man das mal jetzt mal auf Biggie und Tupac herunterbrechen würde, wobei ich persönlich ja eigentlich glaube, dass Biggie gar nicht so beteiligt war. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er da jetzt irgendwie ein krimineller Drahtzieher war. So kam es dann zur Gründung von Death Row East. Das sollte so ein Ostküstenableger von Death Row werden. Und der Versuch von Death Row eben in New York und Co. zu expandieren und gleichzeitig Rappern aus der East Coast eine Chance zu geben. Plan war es somit, zum einen wirtschaftlich erfolgreich zu sein, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, das ist nicht Ost gegen West oder sowas, sondern wir wollen irgendwie einfach nur die Kunst fördern, so ungefähr. Und gleichzeitig war es natürlich der Versuch, Bad Boy von der sogenannten Regierung zu stürzen, so hat es einmal Tupac in einem Interview gesagt. Das war auch mit eins der letzten Interviews, das er gegeben hat, soweit ich weiß, am 4. September 1996. Okay, also es gab diese verschiedenen Konflikte. Es gab diesen Tod von Big Jake. Und dann gibt es noch einen Vorfall. Und dieser Vorfall sollte im direkten Bezug oder sollte in besonderer Beziehung letztendlich zur Tat in Las Vegas stehen. Denn hier kommt eine neue Person ins Spiel, von der wir bisher noch nichts gehört haben. Dieser junge Mann hieß Orlando Anderson oder sein Straßenname war Baby Lane. Und zwar war das im Juli 1996, als Orlando Anderson versuchte in der Lakewood Mall, das war also so ein großes Einkaufszentrum, einen Death Row Rapper zu bestehlen. Dessen Name ist Trevon Lane und der lief halt eben mit dieser Death Row Kette rum. Also das ist schon so, dass alle Labels ihre eigenen Ketten hatten. Dieses Death Row Symbol mit diesem elektrischen Stuhl ist sehr prominent gewesen. Das kannten also auch sehr viele. Und der lief eben mit seiner Entourage da in so einem Footlocker rum. Baby Lane sieht das, der wiederum mit seinen Leuten, mit seinen Platzleuten unterwegs war. Und dann wird die Geschichte eben so erzählt, dass er dann dorthin gerannt ist, um ihm die Kette irgendwie abzureißen. Und dann ist er mit der Kette geflohen. Hintergrund soll wohl angeblich sein, dass Puff Daddy eine Prämie ausgerufen hat. Es gab angeblich $10,000 für jeden, der ihm eine Death Row Chain gebracht hat. Also auch an der Stelle, wenn man sich das mal kurz vor Augen führt, wir haben auf der einen Seite Puff Daddy, der mal wieder irgendwie im Gespräch ist. Wir haben eine Rivalität zwischen diesen verschiedenen Labels, Bad Boy und Death Row. Und wir haben aber jetzt auch die Gangs, die eine Rolle spielen, nämlich Bloods und Grips.
Ja, und wir haben hier Insignien mit einer hohen Aussagekraft. Ne? Also eine Kette, das ist dann was Zugehöriges, das hat dann auch was mit so mit dieser ganzen Label- und Gang-Zugehörigkeit zu tun. In den Rockerkriegen, da war das ja auch das Schlimmste, was passieren konnte, wenn, weiß ich, ein Bandido einem Hells Angel das Patch geklaut hat oder die Kutte mit dem Patch drauf oder andersrum, weil das halt einfach ein Teil der Rocker-Identität dann auch ist, ne? Und du einfach mit deinem Leben dafür einstehst, dass das nicht geschändet und geklaut wird, ne?
Genau, genau. Ja, genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Das wird als Kriegstrophäe letztendlich verstanden und eine maximale Respektlosigkeit unter den Gangs, ja. Und eben auch den beiden Labels. Wer ist dieser Orlando Anderson? Orlando Anderson ist ein Gangbanger der Crips. Ein Gangbanger ist sowas wie ein bewaffnetes Mitglied einer Gang, das auch vor Gewalt mit Waffen nicht zurückschreckt. Also durchaus jemand, der schießt. Er bricht das Community College irgendwann ab, da er die Studiengebühren nicht mehr bezahlen kann. Ist Vater von 3 Töchtern mit 2 Frauen. Arbeitet in einer Werkstatt und beschließt, so wie viele junge Männer dieser Zeit, mit 21 Jahren selbst ein Plattenlabel zu gründen, um dem Ghetto zu entkommen. So, jetzt kommen wir langsam zu dieser Fight Night in Vegas. Es gibt verschiedene Filme, unter anderem gibt es eine Dokumentation, die heißt Unsolved, die ist auf jeden Fall sehr sehenswert, in denen so ein bisschen beschrieben wird, dass Tupac eigentlich gar keine Lust hatte, nach Las Vegas zu kommen, um sich den Kampf anzusehen, aber dass er so ein bisschen überredet wurde von Shug Knight. Und das war auch so ein bisschen Place to be, weil da eben alle waren, die irgendwie, keine Ahnung, zu der Zeit im Rampenlicht standen oder halt irgendwie zu diesem Dunstkreis der Gangster gehörten und die da irgendwie sich zeigen wollten. Es war ein WBA-Schwergewichtskampf zwischen Tyson und Seldon, wir haben schon drüber gesprochen. Irgendwann war der Kampf vorbei, relativ schnell, und die ganzen Zuschauer verließen sozusagen diesen Saal. Das Ganze ist sozusagen gekoppelt räumlich an einem Casino und an einer Lobby des MGM-Hotels. Das scheint relativ weitläufig zu sein. Ich kann es mir noch nicht ganz visuell vorstellen, aber aufgrund der Aufnahmen, die man so sieht, und vielleicht hast du auch schon mal welche gesehen, scheint das ein relativ großes Terrain zu sein.
Ja, ich habe viele Aufnahmen gesehen. Das war damals durchaus ein Hotspot für Boxen. Also ich habe super viele Kämpfe gesehen, die da übertragen wurden. Was ich noch vergessen hatte beim Kampf Tyson-Seldon, der ist übrigens auch in die Geschichte eingegangen, nicht nur wegen des schnellen Endes, sondern wegen des sogenannten Phantom Punch. Da ist nämlich Seldon durch einen Schlag K.O. gegangen, der, ja, wo man das Gefühl hat, der trifft den gar nicht so richtig. Also das kann man auch nach tausendmal Ansicht der Zeitlupen gar nicht so genau klären, ob der überhaupt von dem Schlag getroffen wurde oder ob der einfach nur den Abend beenden wollte, weil er Angst hatte, dass er da Schaden nehmen könnte.
Das ist mir auch aufgefallen heute bei der Wiederholung.
Ja, große Kontroverse auf jeden Fall, ganz, ganz große Kontroverse. Eine der größten im Boxsport auf jeden Fall.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde aber grundsätzlich sind nicht alle Videoaufnahmen auch wirklich verständlich. Also auch beim Fußball oder sowas, ne? Wenn man so manche Videoaufnahmen sieht, dann denke ich mir immer so, was genau seht ihr da? War das jetzt ein Foul? War das vor der Linie, hinter der Linie, abseits? Ja, nein. Also ich erkenne es nicht immer. Ich finde das auch sehr schwierig teilweise.
Ja, das ist natürlich mal eine Frage, was für ein Auge man da drauf guckt, ne? Wenn man da so ein bisschen geschulter ist und ein bisschen im Game ist, dann klar, dann sieht man natürlich auch Sachen, die sich jetzt dem Casual-Auge so ein bisschen entziehen, ne?
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Witzig, weil ich genau darüber auch vorhin gestolpert bin. Nach dem Kampf sind dann die ganzen Death Row-Leute in der Lobby des MGM und Draven Lane, dem eben diese Kette geklaut wurde, ist auch dabei. Der wiederum erkennt an einer Ecke, bei einem Aufzug ist das, den Crip Orlando Anderson, Spitzname Baby Lane, dem ja die Kette geklaut hat. Er sagt, dass Tupac und Shug Knight, Tupac reagiert wohl sofort und stürmt auf Orlando Anderson zu. Er schlägt ihm ins Gesicht und wirft ihn zu Boden. Dabei ging es ihm wohl nicht um Gangs oder irgendwie dieses Bloods-Grips-Ding, sondern mehr um Loyalität. Und im nächsten Moment sieht man eigentlich nur, wie die ganze Entourage von Tupac inklusive Shug Knight auf Orlando Anderson eintreten und einschlagen. Also man kennt diese Aufnahmen. Das ist relativ diffus und wild. Ich persönlich weiß bis heute nicht, wer genau wer bei diesen Aufnahmen ist. Es gibt nur einen Herrn, der da irgendwie einen Hut trägt von Death Row. Den erkennt man relativ gut. Shug Knight habe ich eine Ahnung, aber Tupac zum Beispiel erkenne ich gar nicht in diesen Aufnahmen. Die sind auch nur aus einer Perspektive zu sehen. Da ist so eine Art Säule oder sowas in der Mitte. Also nicht ganz leicht, aber es gibt diese Aufnahmen, die kann man sich auf jeden Fall im Internet ansehen, wenn man möchte. Und nach der Schlägerei kehrt Tupac dann in sein Hotelzimmer zurück, Er hat ein Zimmer im Luxor-Hotel. Dort wartet seine Freundin Kaydetta Jones auf ihn, die im Zimmer, wie gesagt, wartet, und er erzählt ihr von dieser Schlägerei. Gleichzeitig zieht er sich um, verlässt das Hotelzimmer wieder, um gemeinsam mit Chuck Knight und seiner Crew, den Outlaws, in dessen Club 662 zu fahren. Dort ist vorgesehen, dass ein Wohltätigkeitskonzert gespielt wird. Interessanterweise durfte der Leibwächter von Tupac, nämlich Frank Alexander, nicht mit Tupac im gleichen Auto fahren. Und das ist wohl wirklich relativ seltsam, weil er sonst immer an Tupacs Seite war. Nur eben an diesem Abend nicht. Und das ist natürlich fatal in diesem Moment. Damit konnte zu dem Zeitpunkt vielleicht noch keiner rechnen. Jedoch ist es so, dass nur Tupac und Chuck Knight eben in diesem schwarzen BMW gefahren sind und Frank Alexander in einem anderen Auto. Er wurde wohl von Tupac darum gebeten, im Auto von seiner Freundin zu fahren, für den Fall, dass sie zusätzliche Fahrzeuge brauchen, um später wieder zurück ins Hotel zu fahren.
Ja gut, was hätte er auch machen sollen bei einem Drive-by-Shooting, ne? Da wäre er wahrscheinlich auch machtlos und im Zweifelsfall wahrscheinlich auch getötet worden.
Naja, der hätte darauf geachtet. Der hätte vielleicht geschaut, also das waren ja relativ viele Ampelphasen in einem sehr dicht frequentierten Verkehr, weißt du, ich glaube, der hätte seine Augen überall gehabt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls zwischen 23 Uhr und 23:05 Uhr werden Tupac und Chuck Knight bereits von der Bike Patrol angehalten, weil sie zu laut Musik hören und ihr BMW kein Nummernschild hat. Allerdings hatten sie diese Nummernschilder im Kofferraum, sodass sie dann auch weiterfahren durften. Und wenige Minuten später wurde an einer roten Ampel das letzte Foto von Tupac geschossen. Das ist das Foto, was du mit Sicherheit auch kennst. So von halb oben sozusagen, leichte Vogelperspektive in das Auto hinein. Tupac guckt in die Kamera und dahinter sitzt Chuck Knight. Das ist ein sehr bekanntes Bild. Das, wovon es ja auch dieses KI-Video gibt, mit dem Slogan irgendwie, keine Ahnung, passt bei falschen Freunden auf, und dann sieht man, wie Tupac das Auto verlässt und aufsteht. Das ist ein absoluter Gänsehautmoment für mich. Ja, dann fuhren die eben weiter und dann musste das Auto wieder halten, und mittlerweile, wie gesagt, es waren sehr viele Autos unterwegs. Tupac fällt natürlich auch auf, und andere Autos erkennen ihn, schreien rum, hey, das Tupac, das Tupac. Es waren wohl auch wieder weibliche Fans, die ihm zuriefen. Tupac antwortete wohl auch und hat dann wie irgendwie halb aus dem Auto rausgeschaut. Und das führte eben dazu, dass die beiden, also die Todesschützen, letztendlich ihn erkannten und erschießen konnten. Es war ein Riesenzufall. Genau, ich werde es jetzt gleich nochmal näher beschreiben, wie dieser Zufall genau abgelaufen ist. Aber letztendlich war das so der Hauptgrund. Ja, das war, also hier war es ein Riesenzufall. Das war eine Verkettung von Ereignissen, die so eigentlich gar nicht hätten sein dürfen. Und wenn es stimmt, dass er gar nicht in Las Vegas sein wollte, umso bitterer, ne? Also die Ermittlungsarbeiten liefen sehr schleppend. Der Fall hatte sich zu Beginn bereits verlangsamt, da nur wenige Leute Hinweise geben konnten oder wollten oder es gemacht haben und sich Zeugen sehr stark zurückgehalten haben. Also ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen, wenn sowas mitten in einer Stadt wie Las Vegas passiert. Auch wenn damals keiner ein Handy dabei hatte, um Fotos zu machen oder Videos, ist es doch so, dass ich mir denke, hey, keine Ahnung, es muss doch so viele Leute geben, die was zu sagen haben. Allerdings sagt ein Jahr nach der Schießerei Sergeant Kevin Manning, der dafür zuständig war, das zu klären, dass die Ermittlungen zum Stillstand gekommen sein sollen. Die Polizei von Las Vegas betrachtete Anderson, also das war dieser ne, Baby Lane, als Verdächtigen und befragte ihn auch nur einmal kurz, aber mehr hatte man tatsächlich nicht so richtig. Einen Tag nach der Schießerei am 8. September wurde dann auch Chuck Knight aus dem Krankenhaus entlassen. Er äußerte sich aber erst am 11. September dazu. Er sagte den Beamten, er habe in der Nacht der Schießerei etwas gehört, aber nichts gesehen. Ja, das ist letztendlich so eine Aussage, mit der die Beamten auch nicht wirklich was anfangen konnten. Denn das ist wieder so ein, ja, wie soll man sagen, so ein nicht kooperativer Street-Codex der Gangster zu sagen, man redet nicht mit der Polizei. Ja, selbst in so einem Fall. Und das ist natürlich dann auch totaler Käse, weil so die Ermittlungen natürlich komplett gebremst werden. Also möglicherweise hat er jemanden gesehen. Wenn er nach vorne geguckt hat und die Schüsse fielen, klar, dann war der wahrscheinlich reflexartig mit sich selbst beschäftigt, dann hat er vielleicht nicht jedes Gesicht erkannt. Vielleicht ist es entspricht es der Wahrheit, ich weiß es nicht ganz. Also ich habe zumindest meinen Zweifel. Ein Crewmitglied von Tupac namens Yaki Kalafi fuhr zum Zeitpunkt der Schießerei mit den Leibwächtern im Auto hinter Tupac und weigerte sich ebenso wie die Mitglieder der Death Row Entourage mit der Polizei zu kooperieren, zumindest im ersten Moment. Er ist derjenige, der wohl wirklich die Täter gesehen haben soll. So, jetzt, wie gesagt, verlaufen diese Ermittlungsarbeiten relativ schleppend. Es gibt dann im Jahr 2002 nochmal einen Bericht in der, einen zweiteiligen Artikel von einem Redakteur namens Chuck Phillips in der Los Angeles Times. Und dieser Online-Artikel hat den Titel Who Killed Tupac Shakur? Und da werden verschiedene Thesen aufgebracht, unter anderem eben, dass die Southside Crips, das wären dann Baby Lane, verantwortlich gewesen sein sollen für diese Schießerei, aber auch East Coast Rapper wie Notorious B.I.G. sowie mehrere Kriminelle aus New York werden verdächtigt.
Ja, alles legitime Calls, ne?
Ja. Der hat natürlich auch gangstermäßig getextet, ne? Also seine Texte waren alles andere als ohne. Aber ja, aber das war in seinem Fall, glaube ich, wirklich ein Image.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, also ich hatte immer den Vibe, dass irgendwie, weiß ich nicht, P. Diddy was damit zu tun, aber es kann natürlich auch gut sein, dass Shug Knight einfach nicht wollte, dass sein Goldesel ihn verlässt, ne? Also dass Tupac ja offensichtlich mehr wollte und das Label wechseln wollte. Gibt es ja auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Baby Lane, auch heißer Call, also die drei. Aber ich bin da eigentlich eher so ein bisschen bei Shug Knight.
Ja, wir kommen gleich dazu. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Narrativ, das existiert. Es werden jedenfalls in diesem Bericht, aber auch von anderen Seiten der Polizei verschiedene Fehler vorgeworfen. Zum einen heißt es, dass diese Schlägerei in der LGM, in der MGM-Lobby vernachlässigt wurde. Dann wurde versäumt, Yaki Kalafi zu befragen. Obwohl er, also das siehst du auch, hier habe ich wieder eine andere Quelle, eine andere Info, hier heißt es, obwohl er der Polizei mitteilte, dass er wahrscheinlich ein oder mehrere der Angreifer identifizieren könne. Außerdem gab es wohl verschiedene Zeugen, die auch gesagt haben, okay, sie haben den weißen Cadillac gesehen und ungefähr eine Idee, in welche Richtung der gefahren sein könnte. Und auch diese Hinweise wurden nicht weiter verfolgt, was natürlich irgendwie auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist. So, dann hat irgendwann die Polizei aus L.A. Mugshots von Gangmitgliedern gesammelt und diese nach Las Vegas übergeben. Und die Ermittler haben wohl auch versucht, Kadhafis Anwalt zu erreichen, also dann relativ spät erst. Jedoch wurden die Anrufe nicht erwidert. Sie haben allerdings wohl nicht versucht, ihn ausfindig zu machen. Ja, in verschiedenen Quellen liest man darüber hinaus, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich zwischen der Las Vegas Police und der L.A. Police teilweise schwierig gewesen sein sollen, dass das nicht unbedingt Hand in Hand ging und die sich nicht gerade die Klinke in die Hand gegeben haben. Es war natürlich gewissermaßen auch ein Prestigefall. Der Bericht von Phillips behauptet, dass Notorious B.I.G. bzw. Puff Daddy den Southside Crips $1 Million für den Mord an Tupac geboten hätte. Auch das stand da mit drin. Dazu werde ich auch gleich nochmal was sagen. Das heißt, hier taucht mal wieder der Name Puff Daddy in einem negativen Kontext gewissermaßen als Drahtzieher auf. Was Biggie betrifft, kann der jedoch durch ein Alibi nachweisen, dass er zum Zeitpunkt der Tat gar nicht in Las Vegas war. Er war nämlich in New York in einem Tonstudio. Ja, leider ist es dann so, dass Yaki Kalafi als einziger Augenzeuge wenige Monate später erschossen wurde. Er wurde am 10. November 1996 in einer Wohnanlage, in der er mit seiner Freundin lebte, erschossen aufgefunden. Er wurde ermordet, bevor er eine Beschreibung bei der Polizei abgeben konnte. Also hier, wie ich gerade sagte, die Situation sozusagen nicht genutzt, ihn dann in dem Moment sozusagen in Anführungsstrichen zu verhaften, um halt die Antworten zu bekommen, als die Tat passiert ist. Notorious B.I.G. wurde am 9. März 1997 ebenfalls erschossen. Interessant ist hier an dieser Stelle, und das ist schon so ein kleiner Spoiler-Alarm, dass einige Polizisten aus L.A. wohl auf der Gehaltsliste von Shug Knight standen und durchaus auch in den Zusammenhang mit dem Mord an Biggie gebracht werden. Orlando Baby Lane Anderson, derjenige, der in diese Schlägerei involviert war, verstarb am 29. Mai 1998, er war gerade 23 Jahre alt. Er wird in Compton bei einer Waschanlage erschossen und er war übrigens ein sehr guter Freund des Rappers BG Knockout. Den kennst du ja vielleicht auch. Okay, jetzt haben wir ganz, ganz viele Namen und Fakten und sowas gehört und jetzt wird es ein bisschen lockerer und so ein bisschen spekulativer sozusagen. Also in den vielen Jahren nach Tupacs Tod kursierten im Prinzip zwei Narrative. Erstens die, dass Tupac noch lebt. Gründe dafür waren zum Beispiel, dass, wie ich schon sagte, posthum mehr Musik von ihm veröffentlicht wurde als zu seinen Lebzeiten. Und natürlich, auch ich habe damals gehofft, dass Tupac noch lebt. Vielleicht auch ein bisschen geglaubt. Was waren so Gründe, was waren die Beweismittel, warum man das dachte und welche Theorien gab es? Also zum einen, wie gesagt, wir sind nicht in einer Zeit unterwegs, in der mit KI alles geht, wo man zum Beispiel Videos kreieren kann, in denen Tupac aus diesem Auto wieder aussteigt, bevor die Schüsse fallen. Nein, wir waren darauf angewiesen, welche Videos es gab und es gab kein YouTube und nichts. Diese Videos tauchten dann irgendwann mal irgendwo in einer schlechten Qualität auf. Und so gab es viele Videos, die ihn vermeintlich lebendig zeigten oder Menschen, die ihm sehr ähnlich sahen und eben diesen sehr charismatischen, charakteristischen Look von ihm trugen mit diesem Kopftuch. So hieß es zum Beispiel zeitweise, dass er auf Kuba versteckt sei oder dass er in einem Zeugenschutzprogramm der CIA sei. Es gab auch ein Autopsiebild von Tupac, das ich mal gesehen habe. Es war in Schwarz-Weiß. Da haben wiederum irgendwelche Tupac-Superfans herausgefunden, dass er da scheinbar, wenn das Foto dann echt sein sollte, Tattoos hatte, die er eigentlich noch gar nicht hatte. Ja, sodass wiederum der Gedanke war, okay, dieses Bild wurde im Nachhinein gestellt und einfach künstlich sozusagen erzeugt. Dann gab es Musikvideos von Tupac, in denen er Schuhe trug, die er vielleicht noch gar nicht tragen konnte, weil es die zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt gab. Alles waren so kleine, wie soll man sagen, Hilfeschreie der Community, die hofften, dass Tupac noch lebt. Aber Snoop Dogg sagte irgendwann noch, please let him rest in peace, so ungefähr, ne? Weil das irgendwann auch, glaube ich, bei vielen Menschen krankhaft wurde. So, eine der Haupttheorien ist die Seven Days Theory von Machiavelli. Tupac soll eben das Buch Der Fürst von Machiavelli im Gefängnis gelesen haben und in dem Buch Die Kunst des Krieges sagt Machiavelli, dass man durch das Vortäuschen eines eigenen Todes einen Vorteil gegenüber seinen Feinden bekommen kann.
Ja, Machiavellismus wird das generell so mit Täuschung und quasi alles für den eigenen Vorteil tun gleichgesetzt. Da könnte man jetzt vielleicht auch ein bisschen vermuten, da er sich auch Machiavelli genannt hat für ein Album, dass er so ein bisschen jemand war, der ja vielleicht auch so eine diese freundliche Sache und auch dieses respektvolle Frauen gegenüber nur so ein bisschen vorgetäuscht hat. Und da komme ich jetzt wieder auf diese Gang-Rape-Geschichte, ne, dass vielleicht vieles in seinem Leben auch einfach Täuschung und für den eigenen Vorteil war. Also ohne jetzt, weiß ich nicht, das irgendwie unterstellen zu wollen oder genau zu wissen, aber es ist schon vielsagend, dass er dieses Pseudonym wählt und sich dann diesem Werk, auch umstrittenen Werk, durchaus orientiert, das eben, wie gesagt, sehr, sehr viel mit Täuschung zu tun hat.
Ja, möglicherweise, ja, ja. Ja, ist möglich. Wobei er das Buch ja erst danach gelesen haben soll, aber also nach dieser, wer weiß das schon. So, und jetzt geht es so ein bisschen wirklich in diese Verschwörungstheorie. Es wird auch gesagt, dass das Wort Machiavelli, also nicht Machiavelli, ja, sondern Machiavelli ein Anagramm ist und eigentlich für M Alive K steht. Ja, also wenn du die Buchstaben vertauschst, kannst du eben auch M Alive K schreiben. Ja, wofür das K steht, weiß ich nicht genau, aber zumindest halt irgendwie ich lebe. Ja, so und jetzt kommt noch die Zahl 7 ins Spiel. Das ist jetzt ganz interessant. Das sind wirklich interessante Analogien verschiedener Zufälle sozusagen im Leben von Tupac, aber trotzdem ist es natürlich nur irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen fantastisch hier, diese ganze Geschichte. Also, die Schüsse fallen am 7.9., 7 Tage lang überlebt Tupac. Seine Todesuhrzeit ist 4.03 Uhr, die Quersumme davon ist ja eben 7. In verschiedenen Filmen von Tupac erscheinen an wirklich grundlosen Stellen, wo ich auch nicht genau weiß, warum, die Zahl 7. Dann erscheint das Album 7 Monate vor dem Tod und die Frage war damals, wird er in 7 Jahren wiederkehren? Ja? Auch sein Alter, 25, Quersumme ist 7. Also diese Zahl 7 war immer so sozusagen die Freimaurer-Variante, ja, mit der Pyramide und dem Augen von Tupac. So die 23, so, ne, so eine magische Zahl, ne?
Ja, die Freimaurer 23 hier, die 7, Das Ding ist halt, dass unsere Welt und unsere Realität im Großen und Ganzen auf mathematische Muster aufbaut und alles ja reine Mathematik ist, und wenn du nach bestimmten Mustern suchst, dann findest du bestimmte Muster, ja, die kehren immer wieder, ich weiß es nicht, also alles ist in bestimmte Mustern erklärbar und zusammengefasst, und ja, wenn du dann da eben nach der 7 suchst, dann findest du die 7 immer wieder. Ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht.
Klar.
Das ist mir immer zu abstrakt.
Ja, ja, und es wird auch 1000 andere Zahlen gegeben haben, aber man versteift sich so auf die Zahl 7, ne? Also, ja. Ja, ja, und die andere Erzählung ist natürlich, dass Tupac tot ist. Und hier gibt es im Prinzip die Frage, wer hat denn jetzt nun eigentlich Tupac umgebracht? Das ist letztendlich diese große Frage, die hier im Raum steht. Also, ich habe es mal runtergebrochen auf 4 Möglichkeiten. Erstens Orlando Anderson, das ist dieser Typ aus dem MGM-Studio, der die Kette klauen wollte. Baby Lane. Dann Variante 2, die du vorhin noch ins Spiel gebracht hast, Chuck Knight, der nicht wollte und nicht ertragen konnte und von nichts vor allem auch zurückschreckte, dass Tupac möglicherweise auf Abwägen war und das Label verlassen wollte. Er hatte ja, wie gesagt, Death Row East mitgegründet. Ich habe auch mal gehört, dass er ein bisschen so der Chef von Death Row East werden sollte und so. Das dritte Album war schon fertig. Und vielleicht war, also das ist so die große Frage, war vielleicht Chuck Knight der Drahtzieher, der ja mit so einer Schramme auch davon kam, ja. Und ich denke mal ganz kurz daran, dass, also übrigens dieses dritte Album, dieses Machiavelli-Album von Tupac, ne, das ist qualitativ, finde ich teilweise echt grausig. Da sind ein paar gute Tracks drauf, aber der ist meiner Meinung nach total oft Offbeat. Die zweite Stimme ist schlecht gedoppelt, wo ich mich frage so, ey, was ist da los? Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit All Eyes on Me, weil All Eyes on Me sind so richtige so Radio-Hits, weißt du? Die sind einfach so super technisch gemacht, so durch und durch durchdacht und auch qualitativ hochwertig gerappt und so. Und das habe ich bei dem Machiavelli-Album teilweise vermisst. In diesem Album wiederum rechnet er mit Leuten wie Jimmy Henchman und Haitian Jack und sowas auch ab. Das ist, da fallen auch diese Namen direkt. Jedenfalls zu Chuck Knight nochmal ganz kurz. Wenn wir mal kurz an diese Wrestling-Folge von uns denken, an dieses Cutten und sowas, ne? Ja, es ist schwer zu sagen, ja, in so einer Drive-By-Situation, so ein Getummel, sowas zu organisieren, wirklich dafür zu sorgen, dass just in diesem Moment ein Auto neben dir hält und dann nur Tupac erwischt und dich nicht, das ist schon nicht so ganz leicht umzusetzen, aber zumindest mal ist das eine Theorie, die es auch gibt. Ja, und dann gibt es die dritte Variante, war es jetzt irgendwie Puff Daddy oder Biggie, beziehungsweise kommt das irgendwie aus dem Bad Boy-Lager? Und die vierte Variante, die für mich auch durchaus in Betracht ziehen kann, gezogen werden kann, ist diese New Yorker Nummer mit seinen alten Bekannten Haitian Jack und Jimmy Henchman.
Ja, wie gesagt, für mich war immer Diddy so einer der großen Verdächtigen. Schuck, ja, finde ich durchaus stimmt, auch logisch. Es ist Baby Lane, der natürlich gedemütigt wurde durch die Prügeleien. Das kann sich so ein Gangster nicht gefallen lassen. Wahrscheinlich vermutet man da einfach so die große Verschwörung. Aber letzten Endes ist es dann einfach so eine banale, ja, gekränkte Ego-Sache. Und es ist dann wahrscheinlich wirklich, genau, eher so diese Baby Lane-Gang-Geschichte, ne? Der einfach die Demütigung der Schlägerei nicht auf sich sitzen lassen konnte. Ich weiß es nicht. Das ist schwierig.
Ja, ja, genau. Ja, ja, es heißt wohl auch, dass Tupac zu Henchman ziemlich unfreundlich war am Telefon, als er dieses Jobangebot bekommen hat mit diesen $7,000, weißt du? Also die sind nicht mit einem warmen Händedruck auseinandergegangen, so klingt das. Naja, jedenfalls blieb das alles so eine große Frage. Wer ist jetzt der Mörder? Was ist los? Und da weiß ich jetzt nicht, wie weit du da jetzt im Bilde bist. 2019 kommt dann, hast du es mitgekriegt?
Ja, ja, habe ich mitbekommen, so am Rande, aber nur ganz, ganz, ganz am Rande.
Ja. Genau, da kommt ein Mann ins Spiel namens Dwayne Davis, aka Keefy D., der ein Interview gibt und ziemlich genau beschreibt, wie der Tag abgelaufen ist. Es heißt wohl, dass er ein Proffer Agreement hatte. Das bedeutet letztendlich, dass er als Angeklagter wahre Informationen von sich preisgeben kann, aber dafür für diese Informationen, die ihn belasten, nicht angeklagt werden kann. Man weiß heute, dass dies kein kompletter Schutz ist und dass so ein Proffer Agreement nicht bedeutet, eine Immunität zu erhalten. Keefy D ist der Onkel von Orlando Anderson und ebenso ein berüchtigter Southside Crip. Keefy D habe durch einen Mann namens Eric Van Zip Martin vom Puff Daddy oder eines Tages Puff Daddy kennengelernt und war auch regelmäßig sozusagen eine Art Bodyguard für Puff Daddy, und zwar immer dann, wenn Puff Daddy an die Westküste gekommen ist. Also auch da eine Connection direkt zu Puff Daddy wieder, ja. Es ist also nicht nur so ein Gang-Ding, sondern wieder ist Puff Daddy im Spiel. Und seit dem Tod von Big Jake, ich habe es eben schon gesagt, fürchtete Puffy nämlich um sein Leben. Er hatte Angst vor der Rache von Chuck. Ja, neben diesem Kopfgeld für diese Death Row-Kette, auch das war ja in diesem Bericht von Phillips eben auch zu hören, gibt es die Behauptung auch von Keefy D, dass Puffy $1 Million Kopfgeld auf Tupac und Chuck ausgesetzt hat. Und der Verwalter dieses Hits, also dieses Anschlags sozusagen, war Eric Van Zipp, der Mann, also der ihm Puffy damals mal vorgestellt hat. Und Eric Van Zipp war ebenfalls in Las Vegas. Es wird gesagt, dass dieser sogar die Waffe bereithielt und Keefy D aushändigte. So, und jetzt beschreibt Keefy D das Ganze so, dass er wohl mit der Waffe und einem Auto, welches er ebenfalls von Eric Van Zipp bekommen hat, und ein paar Leuten seiner Gang sowie anderen New Yorker Gangstern, deren Namen nicht genannt werden, wird in den Club 662 gefahren ist, also diesen Club von Chuck Knight. Allerdings seien Tupac und Chuck nicht erschienen. Sie kehren also zurück, um irgendwie Alkohol zu kaufen. An der Stelle springen die New Yorker Gangster ab, weil sie sagen, das wird ihnen jetzt irgendwie zu heiß und wir werden bestimmt erwischt. Und so ist dann irgendwann Keefy D nur noch mit seinen Southside Crips Leuten unterwegs und holt sich erstmal Alkohol an irgendwie so einen Liquor Store. So, und dann ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Sie fahren also irgendwie wieder zurück, wollten eigentlich wieder zurück ins Hotel, haben am Liquor Store noch kurz angehalten, irgendwie, keine Ahnung, was getrunken. Hennessy oder was sie so damals weggezogen haben. Und dann sehen sie auf einmal diesen schwarzen BMW. Sie wussten vorher gar nicht, in welchem Auto Tupac überhaupt saß. Allerdings hören sie diese Rufe der Fans und registrieren, oh, Tupac ist hier direkt um die Ecke. Wir sind durch Zufall quasi neben denen. Sie drehen dann irgendwie um und schaffen, dann ist auch diese rote Ampelsituation und sie fahren so weit vor, dass sie sich von hinten dem Ganzen nähern. Ich schicke dir gleich noch ein Bild dazu, damit du dir das besser vorstellen kannst. Und dann so fast direkt neben dem Auto von Tupac und Chuck zum Stehen kommen. Keefy D sitzt auf der Beifahrerseite, kann also selbst nicht schießen, da der Fahrer ja im Weg ist. Also hält er die, gibt er die Waffe nach hinten weiter. Dort sitzt jemand hinter dem Fahrer namens Deontre Smith. Der wollte allerdings nicht schießen, weil er sich die Finger nicht verbrennen wollte. Und hinter Keefy D saß wiederum Orlando Baby Lane Anderson, der angeblich sich dann über Deontre Smith gelehnt hat, um dann aus dem Fenster die tödlichen Schüsse abzufeuern. Es gibt allerdings auch Aussagen von Keefy D, in denen er sagt, dass er sich an den Street Code halten wollte und die Schüsse aus dem Backseat gekommen sind. Also da nennt er den Namen Orlando Anderson nicht und sagt nicht, wer vorne und hinten gesessen hat. Ja, Keefy D wurde im Jahr 2023 festgenommen. Also ja, du hörst richtig. Er ist das erste Mal erstmalig 2019 in Erscheinung getreten. Also seit 4 Jahren ist er irgendwie draußen rumgesprungen. Der hat sogar ein Buch geschrieben, Compton Street Legend, in dem der relativ genau beschreibt, was passiert ist, und wurde dann erst 2023 festgenommen. Das ist total crazy. Der Bezirksstaatsanwalt Steve Wolfson sagte, nachdem wir monatelang an dem Fall gearbeitet haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es genügend Beweise gab, um diese Anklage zu rechtfertigen. Denke ich mir, was ist da los, ehrlich. Ja, weiterhin heißt es, Davis, also Keefy D, sei der Shotcaller der Gruppe gewesen, mit der er in der Nacht, in der Tupac geschossen wurde, unterwegs war. Erschossen wurde. Er hat den Plan, der zur Begehung dieses Verbrechens ausgeführt wurde, inszeniert. Also er war nicht unbedingt der Todesschütze, aber er war der Auftraggeber dahinter. Keefy D ist inzwischen 60 Jahre alt. Er wurde am 29.09.2023, wie ich gerade schon sagte, festgenommen. Mehr als 27 Jahre nach dem Vorfall. Der Fall war im Juli wieder ins Gespräch gekommen, als das Las Vegas Metropolitan Police Department einen Durchsuchungsbefehl für ein Haus in Henderson, Nevada ausstellte, also im Juli 2023, das mit Davis in Verbindung gebracht wurde. Also es gab letztendlich diese Auftritte von ihm, die waren mir auch bekannt und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus, dass da einfach jemand sitzen kann und sowas erzählen kann. Und der hat auch so eine richtige Straßensprache, ne? Also ich verstehe zum Beispiel kein Wort von dem, wenn er spricht. Also es ist krass, ne? Der nuschelt so Worte für sich weg und so und macht das die ganze Zeit mit so einem suffisanten Lachen und so Lächeln. Irgendwie sehr, 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 also ich glaube, du musst richtig gut Englisch sprechen können, um das dann auch zu verstehen, was er da von sich gibt. Und wie gesagt, das macht er seit 2019 und dann gibt es dann irgendwann, kam aus dem heiteren Himmel, und ich habe schon tausendmal gesagt hier im Podcast, ich mache irgendwann Tupac so ungefähr, ne? Wird dann auf einmal, heißt es Hausdurchsuchung. Und ein paar Monate später wird er festgenommen. Ja, und das war dann natürlich für viele der lang erwartete Durchbruch in dem Fall. Und auf der anderen Seite, für all diejenigen Millionen da draußen, die die Videos kannten, kein großer Durchbruch, weil man sich sagte, okay, wow, es ist jetzt der Onkel von Orlando Anderson. Kann das jetzt wirklich sein? Naja, also Keefe, die sitzt seitdem im Gefängnis und behauptet nun plötzlich, nicht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Er zieht seine Geständnisse in zahlreichen Videos, also die er in zahlreichen Videos abgelegt hat, wieder zurück und ebenso seine Aussagen in seinem Buch. Es gab dann verschiedene Hin und Hers in diesem Gerichtsfall. Unter anderem war es so, dass erst hieß, dass er für eine Kaution von $750,000 raus kann. Und irgendwie hat er es geschafft, mit seinen Gang- und Musikkontakten das Geld zusammenzukriegen. Und zuletzt fehlten ihm noch $100,000. Es gibt da so einen Producer namens Wack 100, der hat 100, ne, siehst du auch schon, dass ich müde bin. Also Wack 100, und der hat ihm wohl die letzten 100.000 auch zur Verfügung gestellt. Allerdings wollte er im Gegenzug die Filmrechte für seine Geschichte haben. So, und dann war das jetzt wiederum ein Vorwurf des Gerichts, dass er halt über solche Geschäfte das Geld nur bekommen hat, an denen sich anderen bereichern können, also letztendlich durch diese Leistungen, sodass dann wiederum diese Sache mit der Kaution passé war. Und jetzt wurde die Verhandlung auf Februar 2026 verschoben, also sprich, in einem guten Monat, sage ich mal, geht es dann endlich los. Wir sind also ganz gut in der Zeit jetzt gerade mit dieser Folge. Ja, und was vielleicht zum Abschluss noch interessant ist, ist, dass Keefe D in einem Interview im Gefängnis, da war der wohl richtig erbost auch, dass diese Möglichkeit mit der Kaution nicht mehr bestand, und er fand sich da total unschuldig und sagte, er müsste eigentlich draußen sein und seine Freiheit genießen und sowas, beschuldigt er den damaligen Sicherheitschef von Chuck Knight namens Reggie Wright Jr. als möglichen Tatverdächtigen. Das heißt, er bringt auf einmal eine ganz andere Person mit rein. Und wer dieser Reggie Wright Jr. ist, wäre tatsächlich wirklich interessant für uns in einer Folge, in der es um Notorious B.I.G. geht. Denn dieser Typ ist, glaube ich, auch nicht ganz ohne.
Ja, aber da sind wir wieder bei Chuck, ne? Also durchaus möglich, dass der da irgendwie die Finger zumindest im Spiel hatte und dass es dann vielleicht, ob es jetzt dann Keefe D und seine Leute waren oder der Sicherheitsmann von Chuck, egal.
Ich wollte gerade, und das wäre jetzt meine abschließende Frage gewesen, Fabian, was glaubst du denn, wer der Mörder ist? Also ich hatte ja vorhin mal ins Rennen gebracht, Orlando Anderson, / Dwayne Davis, also Keefe D, oder eben Chuck Knight, oder Puffy, oder Haitian Jack, also Puffy nicht direkt, sondern er ist Drahtzieher, was glaubst du?
Ja, ich glaube tatsächlich nicht an die ganz große Verschwörung, auch wenn das möglich ist, dass Puffy oder Chuck es waren. Ich glaube an diese eher so ein bisschen, ja, alltägliche Ganggeschichte, diesen gekränkten Stolz von Baby Lane und diese so ein bisschen wenig glamouröse Lösung, dass es da einfach darum ging, dass da jemand seine Straßenehre wiederherstellen wollte, dass nicht so ein, ja, nicht so eine große Verschwörung, nichts Riesiges dahinter steckt einfach.
Ja, also ich sag mal, das ist natürlich jetzt die große Erzählung, die alle glauben, ne? Ich glaube schon, dass Haitian Jack und auch Jimmy Henchman noch eine offene Rechnung mit Tupac hatten und deswegen daran interessiert sein gewesen könnten. Und immerhin gab es ja diese ominösen New Yorker Gangster, die Keefe D am Anfang noch begleitet haben. Das könnte also ganz gut passen, ne? Aber unterm Strich, ganz ehrlich, das war auch das Gefühl, was ich schon immer eigentlich mein Leben lang hatte. Die Wahrheit ist einfach so zum Greifen nahe. Da ist ein Gangbanger, ja, der vor aller Öffentlichkeit gedemütigt wird, der einfach niedergeschlagen wird von 5, 6, 7 Leuten, ja, und sein hochkrimineller Onkel ist irgendwie in der Nähe, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die dann losgezogen sind.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist so, ne? Also ich fand es immer schade, dass Tupac so ein untriebiger Typ war und sich immer irgendwelchen Leuten angeschlossen hat, die ihm irgendwie nicht gut getan haben, unterm Strich so, ne? Also wie gesagt, diese Vergewaltigungssache, das weiß man nicht, wie beteiligt er war oder auch nicht. Also de facto glaube ich auch nicht, dass die Frau sich das komplett ausgedacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, so, ne? Das ist eine total schlimme Geschichte. Aber guck mal, der schließt sich hier diesen, der hat diese Black Panther Community, dann hat er diese Oakland Gangster, denen er sich anschließt, dann geht das hoch mit Haitian Jack und so weiter und dann ist es Chuck Knight, das wird ja quasi immer eine Nummer heftiger, der hat immer mehr Rückendeckung, aber diese Rückendeckung ist eigentlich nur ein Scheiß, weil das Leute sind, die ihm nicht gut tun.
Ja, das sind halt diese Kreise, denen man sich bewegt, ne? Da will man sich nicht bewegen, da bist du automatisch drin gefangen und den falschen Leuten irgendwelche Gefallen schuldig und kommst dann auch unweigerlich unter die Räder. Das ist einfach ein Umfeld, das nicht gut für Menschen ist. Ne? Und selbst so ein großer Name wie Tupac kommt da unweigerlich unter die Räder.
Ja, ja.
Ja, also ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie am logischsten.
Also du bist am ehesten bei Baby Lane und Kifi D. Ja, ich tatsächlich auch, muss ich sagen. Es ist irgendwie am wahrscheinlichsten, ne? Ich
meine, wir wollen ja immer, dass es große Storys sind, ne? Dass es Verschwörungen sind, irgendwelche großen Verschwörungen, aber ich glaube wirklich, dass oft sehr banale Auslöser einfach eine Rolle spielen und in diesem Fall, ich meine, gerade weil es halt so ein High-Profile-Mord ist, Tupac so ein großer Star, da soll es irgendwie dann die große Verschwörung sein, Puffy, der hinter allem steckt, aber gerade hier ist es, glaube ich, eher eine banale Geschichte.
Ja, ist okay. Ich habe aber, also dieses Mini-Abschweifthema Mediensozialisation noch, also es wäre so letzte Gehirnkapazitäten von dir, wenn du noch so 0,5% offen hast für 5 Minuten.
0,5% habe ich offen, ja.
Dann hole ich mir schnell noch ein Bier und dann mache ich das. Also Abschweifthema Mediensozialisation beziehungsweise Power und Macht der Medien. Ich frage mich so, wie hätten wir Tupacs Tod in der heutigen Mediengesellschaft wahrgenommen, in Zeiten von TikTok und Co., so viel Social Media. Also dieses eine letzte Bild von ihm, ne, wie er da aus dem Auto rausguckt, das ist übrigens ein Mann, der auch durch Zufall geschossen hat, der durch Zufall so eine Kamera neben sich liegen hatte. Der Fotograf heißt Leonard Jefferson übrigens. Das wäre er heute deutlich, deutlich mehr an Bildmaterial. Und auch diese Aufnahme MGM Grand Hotel, da hätten wir eine 360-Grad-View sozusagen von dem Vorfall gehabt und auch von den Schüssen hinterher. Also was denkst du?
Ja, das ist halt die Natur der Sache, dass wir bei so alten Fällen immer nur wenig Filmmaterial oder Fotomaterial haben, mit Glück, ne? Beim Kennedy-Attentat, den sogenannten Zapruder-Film, benannt nach dem Menschen, der diesen Film angefertigt hat. Und hier eben dieses Foto, das zufällig entstanden ist. Heutzutage hätten da 80.000 Smartphones drauf geguckt und dann hätte man wahrscheinlich sogar auch Bilder vom Tatgeschehen an sich, wenn es dann überhaupt stattgefunden hätte, ne? Weil durch die ganze Aufmerksamkeit ja vielleicht dann auch die möglichen Mörder einfach sich nicht getraut hätten, was zu starten. Durch TikTok, soziale Medien und so wäre wahrscheinlich auch diese Verschwörungstheorie, dass er eigentlich noch lebt, noch viel krasser verbreitet worden als damals. Und die ist ja damals schon sehr viral gegangen, obwohl es noch keine sozialen Medien gab, ne? Also das war ja auch wie so ein krasses Lauffeuer, eine der krassesten Verschwörungstheorien so, oder der ersten viralen Verschwörungstheorien.
Ja, voll. Also für mich untermauert das halt wirklich die Wertigkeit des einzelnen Bildes. Ich finde das halt so krass, dass für mich ist so diese gesamte Geschichte mit Tupac, diese Bilder in Las Vegas, diese bunte Welt, weißt du, dieses Spektakel, was da stattgefunden hat, im Ring, aber dann später auf der Straße mit diesen bunten Lichtern und allem. Das ist für mich so ein richtiger Vorreiter von sozialen Medien, von TikTok und sowas. Weil ich mir immer denke, so viele Geschichten, so viel Fantasie schwingt damit, so viele Menschen, die sich dann zu Hause was ausgemalt haben, wie das alles stattgefunden haben könnte, nur aber auf Basis dieser wenigen Aufnahmen, die wir haben. Das finde ich halt sehr bemerkenswert. Und ich denke mir immer, wenn Tupac heute leben würde, der wäre halt wahrscheinlich Social Media Pro des Jahrhunderts, so, ne? Der würde wahrscheinlich das, keine Ahnung, komplett exzessiv betreiben, so, weißt du? Und ich finde es aber irgendwie schön, dass auf einer gewissen Weise schön, ne, dass man halt so wenig Material hat und dass man noch die Möglichkeit hat zu spekulieren und anhand dieser wenigen Fakten sowas letztendlich die Inhalte zu verknüpfen.
Ja, da gehe ich mit dir. Das hat ja sowas Spannendes und sowas Ursprüngliches und ich finde es auch irgendwie schöner, wenn irgendwelche Dinge noch ein Mysterium beinhalten. Aber ja, krasses Thema.
Ja, fertig sind wir dann für heute, ne?
Ja, fertig. Mein Kopf ist fertig. Aber danke, dass du uns durch diesen geilen Fall gelotst hast endlich und wir den jetzt endlich mal besprochen haben. Sehr cooles Ding, das jetzt endlich im Kasten zu haben. Ich habe so Bock, diese Folge zu schneiden und dann fertig zu hören. Hast du gut gemacht.
Ja, tut mir leid, ich habe ja mit Stockbrot und Regel und Dosenbier so ein bisschen geflunkert und du wirst wahrscheinlich gedacht haben, da sind wir in einer Stunde oder sowas durch und jetzt machen wir so ein Ding, jetzt machen wir so Ben Hur des Podcasts. Ja,
Ben Hur des Podcasts passt ganz gut. Nee, es war geil, es war geil. Vielen, vielen Dank, auch wenn ich jetzt wirklich durch bin.
Ja, ich hoffe, dass es nicht zu viele Informationen waren. Das ist gar nicht so leicht, Dinge einzuschränken. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich mich hier und da ein bisschen verhaspelt habe. Das lag, glaube ich, an der Aufregung und der späten Uhrzeit. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war das hoffentlich ganz hörbar.
Das war super. Also verhaspelt hast du dich hier und da. Das kann passieren. Scheiß drauf. Das werden die Leute dir auch nachsehen. Du hast jetzt zum zweiten Mal präsentiert. Also bitte. Aber ja, es ist spät. Die Uhrzeit ist fortgeschritten. Lass uns an dieser Stelle ein Ende setzen. Es bleibt uns nur noch zu sagen.
Jo, jo, jo. Ja, Leute, dann.
Vielen Dank fürs Zuhören und.
Ich hoffe, ciao. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit dem Tupac-Fall und freut euch, dass ihr Spanien und Tupac in diesem Jahr noch miterleben konntet. Und mal sehen, was wir so an Fällen fürs nächste Jahr bereithalten und zurückhalten. Ja, ja. Zurückhaltend bereithalten.
Ja, ihr Lieben, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.
Genau. So wünsche ich es auch. Also alles Gute, Leute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr. Ciao.